Ich möchte alle ganz herzlich begrüßen, besonders die, die ganz neu dazugekommen sind heute Nachmittag. Wir sind dran, die Offenbarung zu studieren in der Übersicht. Wir haben letztes Mal eigentlich die ersten 7 Kapitel besehen und werden heute mit Kapitel 8 weiterfahren. Ich lese aus Kapitel 8, Vers 1. Und als es, das Lamm Gottes, das 7. Siegel öffnete, entstand ein Schweigen in dem Himmel bei einer halben Stunde. Und ich sah die 7 Engel, welche vor Gott stehen. Und es wurden ihnen 7 Posaunen gegeben. Und ein anderer Engel kam und stellte sich an den Altar. Und er hatte ein goldenes Rauchfass. Und es wurde ihm viel Rauchwerk gegeben, damit er Kraft gebe den Gebeten aller Heiligen auf dem goldenen Altar, der vor dem Thron ist. Und der Rauch des Rauchwerks stieg mit den Gebeten der Heiligen auf aus der Hand des Engels vor Gott. Und der Engel nahm das Rauchfass und füllte es von dem Feuer des Altars und warf es auf die Erde. Und es geschahen Stimmen und Donner und Blitze und ein Erdbeben. Und die 7 Engel, welche die 7 Posaunen hatten, bereiteten sich, auf dass sie posaunten. Und der erste posaunte, und es kam Hagel und Feuer mit Blut vermischt und wurde auf die Erde geworfen. Und der dritte Teil der Erde verbrannte, und der dritte Teil der Bäume verbrannte und alles grüne Gras verbrannte. Und der zweite Engel posaunte, und wie ein großer mit Feuer brennender Berg wurde ins Meer geworfen, und der dritte Teil des Meeres wurde zu Blut. Und es starb der dritte Teil der Geschöpfe, welche im Meere waren, die Leben hatten. Und der dritte Teil der Schiffe wurde zerstört. Und der dritte Engel posaunte, und es fiel vom Himmel ein großer Stern, brennend wie eine Fackel. Und er fiel auf den dritten Teil der Ströme und auf die Wasserquellen. Und der Name des Sterns heißt Wermut. Und der dritte Teil des Wassers, der Wasser wurde zu Wermut. Und viele der Menschen starben von den Wassern, weil sie bitter gemacht waren. Und der vierte Engel posaunte, und es wurde geschlagen der dritte Teil der Sonne und der dritte Teil des Mondes und der dritte Teil der Sterne, auf dass der dritte Teil derselben verfinstert würde. Und der Tag nicht schiene seinen dritten Teil und die Nacht gleicherweise. Und ich sah und ich hörte einen Adler fliegen inmitten des Himmels und mit lauter Stimme sagen, wehe, wehe, wehe denen, die auf der Erde wohnen, wegen der 3 übrigen Stimmen der Posaune, der 3 Engel, die Posaunen werden. Zunächst einmal bis dahin. Wir haben letztes Mal gesehen, dass Johannes, der junge Johannes, die Offenbarung um 95 nach Christus geschrieben hat, als er als Verbannter auf der Insel Patmos war, inmitten des Mittelmeeres. Und es war an einem Sonntag, am Tag des Herrn, oder wörtlich an dem Herrn gehörenden Tag, Offenbarung 1, Vers 10, als er die Offenbarung bekam. Und wir haben gesehen, in Kapitel 1 erschien ihm der Herr Jesus als Auferstandener. Und er sagte ihm, das ist der Schlüsselvers, wir schauen das als Repetition an, Offenbarung 1, Vers 19, schreibe nun, was du gesehen hast und was ist und was geschehen wird nach diesem. Das teilt die Offenbarung in 3 Abschnitte ein. Das, was du gesehen hast, das war die Erscheinung des Herrn Jesus als Verherrlichter auferstandener Mensch in Kapitel 1. Und dann der zweite Teil, was ist, bezieht sich auf die Kapitel 2 und 3, die sieben Sendschreiben. Und wir haben gesehen, dass diese Sendschreiben in ihrer ersten wörtlichen Bedeutung sich an sieben Gemeinden in Kleinasien richteten, die zur Zeit von Johannes existierten. Aber weil die Offenbarung ein grundsätzlich prophetisches Buch ist, haben diese Sendschreiben auch eine prophetische Bedeutung. Und wir haben gesehen, dass da die ganze Kirchengeschichte von den Aposteln bis in die Endzeit bildlich beschrieben wird. Und zwar genau in der Abfolge, wie die Sendschreiben hier aufgeführt sind. Wir haben gesehen, Ephesus, das erste Sendschreiben, beschreibt die nicht verfolgte Gemeinde der apostolischen Zeit, deren Herz erkaltet war. Sie hatten die erste Liebe verlassen. Und der Herr ruft sie auf zur Umkehr. Und dann haben wir im nächsten Sendschreiben an Smyrna gesehen, diese verfolgte Gemeinde war ein Hinweis auf die verfolgte Gemeinde vom 1. bis ins 4. Jahrhundert. Und der Herr macht dieser verfolgten Gemeinde Mut und stärkt sie in der Not. Aber dann das dritte Sendschreiben von Pergamus beschreibt die Zeit nach der Christenverfolgung durch die Römer. Also die Kirche ab der Zeit der konstantinischen Wende 313, wo das Christentum zuerst erlaubte Religion und bald danach Staatsreligion wurde. In diesem Sendschreiben sehen wir das Problem der Vermischung von Licht und Finsternis. Und das vierte Sendschreiben an Thyatira beschreibt die Papstkirche, wie sie sich entfaltet hat ab 440 nach Christus. Aber mit Sardes kommt eine Wende. Sardes weist hin auf die Reformation ab 1517, aber leider auch auf den Niedergang, der sehr bald erfolgte. Und der Herr sagt, ich habe deine Werke nicht völlig erfunden. Und schließlich kommt sechstens Philadelphia. Der Name bedeutet Bruderliebe. Und dieses Sendschreiben weist hin auf die Erweckungsbewegung, die ganz besonders aus den Ländern der Reformation ausging im 18. und 19. Jahrhundert, wo man entdeckte, eben was wirklich die Gemeinschaft der Gläubigen ist, wo man nicht einfach unterscheidet zwischen dem Pfarrer und den Laien, sondern wo es wirklich darum geht, dass jeder seine Aufgabe in der Gemeinde wahrnimmt und wo die Bruderschaft auch ausdrücklich betont wird. Aber am Ende kommt Laodicea. Das ist das Sendschreiben, das hinweist auf die letzte Phase. Darin wird sichtbar der geistliche Zerfall der Gemeinden aus der Erweckungsbewegung des 18. und 19. Jahrhunderts. Laodicea meint, sie sei reich, reich geworden und realisiert gar nicht, wie jämmerlich ihr geistlicher Zustand ist und dass sie blind ist. Aber der Herr ruft nochmals zur Buße auf und ganz besonders den Einzelnen, Vers 20 von Kapitel 3, siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür auftut, zu dem werde ich eingehen und das Abendbrot mit ihm essen und er mit mir. Im Anschluss an die Sendschreiben kommt Kapitel 4, Vers 1. Johannes Entrückung in den Himmel. Nach diesem sah ich und siehe, eine Tür war aufgetan in dem Himmel. Und die erste Stimme, die ich gehört hatte, wie die einer Posaune mit mir reden, sprach, komm hier herauf und ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Die Entrückung des Johannes in den Himmel ist gleichzeitig auch das Symbol für die Entrückung der Gemeinde, der wahren Erlösten aus der Zeit von Offenbarung 2 und 3. Eben der zweite Teil der Offenbarung, was ist? Das ist die gegenwärtige Zeit der Gnade, die Zeit der Gemeinde hier auf Erden. Aber hier mit Kapitel 4, Vers 1 beginnt der dritte Teil. Der Herr Jesus sagt in 1, Vers 19 als dritter Teil, und was geschehen wird nach diesem? Genau das haben wir gelesen in Kapitel 4, Vers 1. Am Schluss, komm hier herauf und ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Jetzt kommt die Zeit nach der Zeit des Zeugnisses der Gemeinde hier auf Erden. Johannes wird in den Himmel entrückt, und zwar ins Zentrum des Himmels. In den himmlischen Tempel. Im Himmel gibt es einen Tempel, das sagt ausdrücklich Kapitel 11, Vers 19, der Tempel Gottes im Himmel. Aber Johannes wird entrückt ins Allerheiligste, denn er sieht den Thron Gottes. Und um den Thron sieht er die vier Cherubim-Engel, diese Thronengel. Und in einem weiteren Kreis darum herum sieht er 24 Älteste mit goldenen Kronen und weißen Priestergewändern. Und in einem weiteren Kreis darum herum sieht er Hunderte von Millionen Engeln. Und in der Mitte des Thrones sieht er ein Lamm, wie geschlachtet. Er sieht den Herrn Jesus als Menschen, und zwar mit den Zeichen seines Todes am Kreuz. Darum ein Lamm, wie geschlachtet. Seine Wundmale des Kreuzes waren sichtbar, auch nach der Auferstehung, und sie werden auch sichtbar sein im Himmel. Es ist klar, wer die Cherubim sind, eben vier mächtige Thronengel. Es ist klar, wer diese Hunderte von Millionen Engeln sind im äußersten Kreis, da im Allerheiligsten im Himmel. Das sind eben die Engel Gottes als Geistwesen, die Gott zu seinen Diensten geschaffen hat. Es ist klar, wer das Lamm Gottes ist, der Herr Jesus, der überwunden hat. Aber wer sind die 24 Ältesten? Und das haben wir letztes Mal gesehen. Das muss also eine Gruppe sein, die gleichzeitig Priester und Könige sind. Priester, sie haben weiße, lange Gewänder. Und Könige, sie haben goldene Kronen. Nun, Johannes schrieb schon in Kapitel 1, Vers 4, als er sich an die Gemeinden richtete, 1, Vers 4, Johannes den sieben Gemeinden, die in Asia sind. Gnade euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Und jetzt lese ich Vers 5, zweite Hälfte. Dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden gewaschen hat in seinem Blut und uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern seinem Gott und Vater, ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Die Gemeinde wird hier vorgestellt als ein Volk von Königen und Priestern. Und nun sehen wir in Offenbarung 4, nachdem Johannes entrückt war, sieht er im Himmel 24 Priester, Könige. Für Johannes war das natürlich sowieso eine bekannte Sache. Er kannte ja vom Tempel in Jerusalem her die gesamte Priesterschaft war ja in Jerusalem eingeteilt in 24 Abteilungen, Klassen. Zum Beispiel Zacharias, der Vater von Johannes dem Täufer in Lukas 1, war aus der 8. Abteilung, aus der Abteilung von Abia. Diese Abteilungen gehen zurück auf König David. 1. Chroniker 24, da wurden die Priester so eingeteilt. Und es war so, dass immer eine Abteilung im Tempel eine Woche Dienst hatte. Von Schabbat bis Schabbat. Dann kam die nächste Abteilung. Das über 24, grundsätzlich über 24 Wochen hinweg. Und dann mussten sie noch ein zweites Mal kommen. Und so waren bereits 48 Wochen im Jahr abgedeckt. Aber an den großen Festen, da wo alle Männer in Israel obligatorisch im Tempel zu Jerusalem erscheinen mussten, für die Frauen war es freiwillig wegen der Kinder und dieser familiären Verpflichtungen, aber die kamen, wenn es möglich war, auch. Also an den Festtagen, wo das ganze Volk Gottes versammelt war in Jerusalem im Tempel, da mussten alle 24 Priesterklassen antreten, weil es so viel Arbeit gab in der Passawoche, dann in den Tagen des Pfingstfestes im Juni, Shavuot, und natürlich im Herbst während des Sukkot-Festes, des Laubhüttenfestes. Und da waren eben die 24 Ältesten der 24 Priesterklassen waren im Tempel zu Jerusalem. Also man muss sich vorstellen, Johannes kommt in den Himmel und sieht die 24 Ältesten, diese Priester, das war für ihn klar, das ganze Volk Gottes ist versammelt. Im Himmel. Das heißt, die ganze Gemeinde, dieses Volk von Königen und Priestern, ist versammelt oben im Himmel. Das sind die 24 Ältesten, die das Lamm Gottes anbeten und Offenbarung 5, Vers 9, das neue Lied singen. Und sie singen ein neues Lied. Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen. Denn du bist geschlachtet worden und hast, im Mehrheitstext steht, und hast uns für Gott erkauft durch dein Blut. Aus jedem Stamm und Sprache und Volk und Nation und hast sie unserem Gott zu Königen und Priestern gemacht und sie werden über die Erde herrschen. Diese 24 Ältesten stellen also die ganze Gemeinde dar, versammelt oben im Tempel, im himmlischen Tempel. Und sie beten das Lamm an, das sie durch sein Blut erkauft, errettet hat, aus allen Völkern. Und das können natürlich die Engel nicht beten. Hast uns erkauft. Die Engel kennen keine Erlösung. Und darum stehen sie auch in dem weiteren äußeren Kreis, weil sie nicht diese Nähe kennen, die die Gemeinde kennt. Ja, und dann haben wir auch letztes Mal gesehen, das Lamm Gottes wurde als würdig erkannt, das Buch mit den sieben Siegeln zu öffnen. Und zwar, weil der Herr Jesus am Kreuz sein Werk vollbracht hat. Also, weil der Herr Jesus als Mensch dieses Werk der Erlösung vollbracht hat, war er als Mensch würdig, um das Buch des Gerichtes Gottes über diese Welt zu öffnen. Also, weil der Herr Jesus gekommen ist, um alle Menschen zu retten, die sich retten lassen wollen, hat er auch als Mensch das Recht, einmal alle Menschen zu richten, die sein Erlösungswerk nicht annehmen wollten. Da haben wir diesen sehr eindrücklichen Zusammenhang zwischen ihm als Retter der Welt und Richter der Welt. Und so haben wir gesehen in Kapitel 6, da beginnt es. Und ich sah, als das Lamm eines von den sieben Siegeln öffnete, und ich hörte eines von den vier lebendigen Wesen wie eine Donnerstimme sagen, komm und sieh. Und ich sah und siehe ein weißes Pferd, und der darauf saß, hatte einen Bogen, und eine Krone wurde ihm gegeben, und er zog aus, siegend, auf das er siegte. Jetzt öffnet der Herr Jesus, das Lamm Gottes im Himmel, dieses Buch mit den sieben Siegeln. Und als Folge davon kommt ein Gericht nach dem anderen über diese Welt. Wir haben letztes Mal gesehen, dieser weiße Reiter, beziehungsweise dieser Reiter auf dem weißen Pferd, ist niemand anders als der Antichrist. Der Herr Jesus, das werden wir später sehen, wird in der Zukunft kommen, Offenbarung 19, Vers 11, auf einem weißen Pferd. Und er ist gekrönt und übernimmt dann die Herrschaft dieser Welt. Aber dieser Reiter kommt vorher als ein Gericht Gottes über diese Welt. Er kommt auf einem weißen Pferd und er ist gekrönt. Er trägt eine Krone. Und so wird eben der Antichrist zuerst erscheinen als ein Gericht Gottes über diese Welt, die Christus verworfen hat. Der Herr Jesus sagt in Johannes 5 am Schluss den jüdischen Führern: Ich bin in dem Namen meines Vaters gekommen und ihr nehmet mich nicht an. Wenn ein anderer in seinem eigenen Namen kommen wird, den werdet ihr aufnehmen. Also der Antichrist ist das erste Gericht Gottes über diese Welt nach der Entrückung der Gemeinde. Und daraus wird eben auch klar, was in 2. Thessalonicher 2 gesagt wird, dass eben in der Endzeit der Abfall kommen wird. Und dann wird der Mensch der Sünde, der Sohn des Verderbens, der sich über alles erhebt, wird dann geoffenbart werden. Aber zuerst muss der, der aufhält, weggehen. Das ist der Heilige Geist in der Gemeinde. Er hält auf, sodass der Antichrist, selbst wenn er heute leben würde, sich nicht offenbaren kann. Aber wenn der Heilige Geist zusammen mit der Gemeinde, der Braut Christi, weggeht, der Geist und die Braut sagen, komm, Offenbarung 22, wenn der Heilige Geist weggehen wird mit der Gemeinde, dann wird diese Kraft, die zurückhält, aus dem Wege sein und dann kann der Gesetzlose, der Antichrist, geoffenbart werden. Das ist dieses erste Gericht, unmittelbar nach der Entrückung der Gemeinde. Dann haben wir gesehen, aber im zweiten Siegel kommt eine schreckliche Abschlachterei über diese Erde. Im dritten Siegel kommt massive Teuerung und Hungersnot. Und im vierten Siegel kommt Seuche, Schwert, Hunger und wilde Tiere, die Menschen dahin raffen. Im fünften Siegel sehen wir, wie Gläubige den Märtyrertod erleiden werden. Und im sechsten Siegel sehen wir, wie alles aus den Fugen gerät und erschüttert wird durch ein Erdbeben, so dass die Menschen wünschten, sie könnten gleich sterben. Offenbarung 6, Vers 16. Unabhängig aus welcher sozialen Schicht sie kommen, Vers 15, Könige, Große, Oberste, Reiche, Starke, Knechte, Freie, sie verbergen sich in den Höhlen und Felsen der Berge. Und jetzt Vers 16, und sie sagen zu den Bergen und zu den Felsen, fallt auf uns und verberget uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Denn gekommen ist der große Tag seines Zornes und wer vermag zu bestehen? Das sind die Gerichte, Siegel 1 bis 6, die nach der Entrückung erfolgen werden, aber noch vor dem Tag des Zorns. Der Tag des Zornes des Lammes, das ist der Tag des Herrn. der im Alten Testament an vielen Stellen erwähnt wird, in Zephania 1, in Joel 2, in Jesaja 13 und in vielen anderen Stellen, das ist immer die Zeit der großen Drangsal, die zum Höhepunkt führt. Der Herr Jesus wird als Richter der Welt persönlich erscheinen und dann das tausendjährige Reich aufrichten. Also, die Siegel 1 bis 6 sind nach der Entrückung, aber noch vor der großen Drangsalszeit. Und wir haben letztes Mal schon gesehen, die Offenbarung ergänzt ja und rundet ab und schließt ab all die Prophezeiungen aus dem Alten Testament. Das heißt also, die Offenbarung hat besonders im Fokus das, was im Alten Testament ein Geheimnis war. Die Gemeinde als Zeugnis hier auf Erden war im Alten Testament nie vorausgesagt. Epheser 3 sagt, das war ein Geheimnis. Und wo hat die Gemeinde dieses Zeugnis durch all die Jahrhunderte hindurch, wie das beschrieben wird in den 7 Sendschreiben, am meisten sich entfaltet? Das war in Europa. Und darum hat die Offenbarung eben einen ganz besonderen Fokus, nicht nur auf die ganze Welt an sich, sondern ganz besonders auf Europa. Und so hat das eben eine besondere Bedeutung für Europa, wenn eben diese Abschlachterei kommt, im zweiten Siegel, wenn diese furchtbare Teuerung und dieses Chaos der Wirtschaft kommt, im dritten Siegel und so weiter. Und das wird dazu führen, dass Europa sich sehnen wird nach einem Mann, der die ganze Macht übernimmt. Das ist also das Gleiche, was schon einmal war. Man hatte nach dem Ersten Weltkrieg in Deutschland das Königtum abgeschafft und war stolz auf Demokratie in der Weimarer Republik. Aber dann kam die Weltwirtschaftskrise. Und im Nu war man bereit, auf demokratische Rechte zu verzichten, wenn ein Kunstmaler helfen würde, aus dem Chaos herauszukommen. Und so kam es zur Diktatur der Nazi-Herrschaft. Und das wird sich genauso wiederholen. Aber da habe ich schon etwas vorausgegriffen, denn von diesem Diktator über Europa war bisher noch nicht die Rede. Nur von dem Antichristen. Aber der Antichrist, dieser Reiter auf dem weißen Pferd, wird als falscher Messias auftreten im Land Israel und wird der Freund sein von diesem künftigen Diktator über Europa. Aber von dem sprechen wir erst später. Wir haben letztes Mal gesehen, Kapitel 7 ist ein Einschub. Nicht wahr? Das 7. Siegel kommt erst in Kapitel 8, Vers 1. Kapitel 7 ist ein Einschub. Und wir haben gesehen, es gibt in der Offenbarung ständig solche Einschübe. Auf dem Plan, auf den Blättern, habe ich diese Einschübe bezeichnet als Hintergrundprophetie. 1, 2, 3, 4. Und das geht bis 7. Und diese Hintergrundprophetien sind nach einem ganz bestimmten Plan eingefügt. Das, was wir jetzt gerade in der Zusammenfassung gesehen haben, Kapitel 4 und 5. Die Gemeinde, die 24 Ältesten im Himmel, sie beten Gott an, sie beten das Lamm Gottes an. Das ist eine Hintergrundprophetie, die eben erklärt, wie es dann dazu kommen wird, dass schließlich das Lamm im Himmel die ersten 6 Siegel öffnen wird. Aber eben bevor dann das 7. Siegel geöffnet wird, kommt eine Hintergrundprophetie 2. Die ist in Kapitel 7 zu finden. Da wird uns vorgestellt zuerst der Überrest aus Israel, die 144.000 Versiegelten, und ab Vers 9 der Überrest aus den Nationen, die unzählbare Schar aus allen Völkern und Stämmen, die sich nach der Entrückung der Gemeinde bekehren wird und durch die große Drangsal hindurchgehen wird. Wer sind die 144.000 Versiegelten? Das sind die Juden, die nach der Entrückung der Gemeinde sich in Israel bekehren werden. Und die werden beginnen zu evangelisieren. Der Herr Jesus sagte schon voraus in Matthäus 10, ihr werdet mit den Städten Israels nicht zu Ende kommen, bis der Sohn des Menschen kommen wird. Und diese 144.000 werden einen ganz außergewöhnlichen Eifer und eine ganz außergewöhnliche Liebe zum Herrn an den Tag legen. Und die werden versiegelt, sodass sie auf eine ganz besondere Weise in dieser Zeit der Gerichte bewahrt bleiben werden. Aber gleichzeitig in dieser Zeit werden sich Menschen aus allen Nationen bekehren können. Aber wichtig, in 2. Thessalonicher 2 sehen wir, Gott wird den Antichristen, den Mensch der Sünde, senden als wirksame Kraft des Irrwahns, damit alle, die die Liebe zur Wahrheit nicht annahmen, damit sie hätten gerettet werden können, die werden durch diesen Irrwahn des Antichristen verführt werden. Das heißt also, all die Menschen, die bis zur Entrückung das Evangelium gehört haben, den Heilsweg vernommen haben, aber sich nicht bekehren wollten, die werden diesem Verführer aus dem ersten Siegel anheimfallen. Aber es gibt heute noch so viele Millionen von Menschen in allen Völkern der Welt, die noch nie das Evangelium klar gehört haben. Und solche werden sich auch in der Zeit nach der Entrückung noch bekehren können. Und die gehören dann zu dieser unzählbaren Schar aus allen Völkern, die durch die größte Zeit der Not hindurchgehen werden. So weit sind wir gekommen bis beim letzten Mal. Und jetzt gehen wir eben weiter mit Kapitel 8. Da wird das siebte Siegel geöffnet. Und da gibt es zuerst ein Schweigen im Himmel, wie es hier heißt, bei einer halben Stunde. Da geschieht also zuerst mal gar nichts. Das ist die Ruhe vor dem großen Sturm. Und dann kommt wieder eine Hintergrundprophetie. Auf dem Blatt habe ich das beschrieben als Hintergrundprophetie 3, der Priesterbote am goldenen Altar, 8:1-5. Und gleich danach, das haben wir ja schon gelesen, kommt das Gericht der sieben Posaunen. Das heißt zunächst sechs Posaunen. Jetzt stellt sich die Frage, ja, aber beim siebten Siegel geschieht ja gar nichts. Könnte man meinen. Aber der Inhalt des siebten Siegels ist eben das Gericht der sieben Posaunen. Das ist der Inhalt. Also wir sehen, das siebte Siegel ist ein viel mächtiger, kräftiger Schlag als alle Siegel davor. Denn der besteht ja schon mal aus sieben schrecklichen Gerichten, die auch in Intensität zunehmen, wie wir noch sehen werden. Allerdings, wenn wir dann zur siebten Posaune kommen werden, werden wir sehen, da geschieht ja eigentlich gar nichts. Ja, da geschieht nichts. Und dann kommt wieder eine Hintergrundprophetie. Aber gleich danach werden wir sehen, kommt dann das Gericht der sieben Schalen. Und das bedeutet, der Inhalt der siebten Posaune besteht aus sieben Schalengerichten. Das heißt also, das siebte Siegel hat so in sich, das besteht eben nicht nur aus sieben noch mächtigeren, kräftigeren Schlägen als die Siegel davor, sondern Es besteht aus 7 Posaungerichten, wobei das 7. Posaungericht so schrecklich sein wird, dass es aus 7 Schalengerichten besteht, wobei auch dort eine Steigerung ist. Mit der 7. Schale werden alle Zivilisationen der Welt zusammenbrechen. Durch ein Erdbeben so groß, wie es noch nie ein Erdbeben gegeben hat, seit es Nationen gibt auf dieser Erde. Ja, und so sehen wir, der zeitliche Ablauf ist in der Offenbarung ganz klar gegeben. 7 Siegel, wobei das 7. Siegel besteht aus 7 Posaunengerichten, aber das 7. Posaunengericht seinerseits besteht aus 7 Schalengerichten. Und dann kommt der Herr Jesus als Richter der Welt persönlich wieder mit allen seinen Engeln und auch mit allen Gläubigen des Alten und des Neuen Testaments, also auch der Gemeinde. Nur dieser strenge zeitliche Ablauf wird ständig unterbrochen durch diese insgesamt 7 Hintergrundprophetien. Merken wir, was da für ein Plan drin ist. Ich habe schon ein theologisches Werk gelesen über die Offenbarung. Da wurde behauptet, der Aufbau der Offenbarung sei chaotisch. Nein, das Chaos ist immer bei denen, die die Bibel kritisieren. Immer. Aber das Wort Gottes ist so wunderbar aufgebaut. Eben haben wir diese 7 Sendschreiben, dann die 7 Siegel, 7 Posaunen, 7 Schalen, aber so angeordnet, dass immer vor Nummer 1 gibt es eine Hintergrundprophetie und zwischen 6 und 7 eine Hintergrundprophetie und das gibt am Schluss wieder 7 Hintergrundprophetien und dann kommt der Herr zur Aufrichtung des tausendjährigen Reiches. Also, es ist alles von Schönheit und Klarheit geprägt. Nun haben wir gesehen, das 7. Siegel wird geöffnet und dann diese Ruhe vor dem Sturm. Schlagen wir auf Matthäus 24. Der Herr Jesus erklärt ja dort die Zeichen der Endzeit. Und da ist alles erfüllt bis heute, bis Vers 14. Und man kann wunderbar zeigen, wie diese Zeichen sich begannen zu erfüllen ab 1882, als die erste jüdische Einwanderungswelle heim ins Land der Väter aus Russland begonnen hatte. Dann kamen diese Kriege und Kriegsgerüchte. Nation erhebt sich gegen Nation, Königreich gegen Königreich. Erster Weltkrieg, nicht wahr? Und alle weiteren Zeichen kamen, auch diese Seuchen. Wir denken an die spanische Grippe, die 50 bis 100 Millionen weggerafft hat, gerade am Ende und des Ersten Weltkrieges und danach. Und dann kam jedes dieser Zeichen, hat sich so erfüllt. Und schließlich Vers 14, Matthäus 24, und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, allen Nationen zu einem Zeugnis. Und dann wird das Ende kommen. Das Evangelium allen Nationen. Man lese gut, nicht allen Menschen. Auch nicht allen Stämmen. Nicht einmal allen Völkern, das wäre nämlich griechisch Laos, sondern allen Nationen, griechisch Ethnos. Ethnos bezeichnet im Griechischen die größte soziale Einheit. Nicht wahr? Zum Beispiel Russland ist eine Nation, aber Russland besteht aus vielen verschiedenen Völkern. Laoi auf Griechisch, aber es ist eine Ethnos. Also eine Nation. Und Indien besteht aus vielen Stämmen, Völkern, aber es ist eine Nation. Und der Herr Jesus sagt, das Evangelium wird gepredigt werden allen Nationen zu einem Zeugnis. Aber das war im 19. Jahrhundert noch nicht erreicht. Aber im 20. Jahrhundert kam es so weit, dass wir heute sagen können, sogar gleichzeitig wird heute allen Nationen auf Erden das Evangelium verkündet. Und dann sagt der Herr Jesus, und dann wird das Ende kommen. Das Ende ist also das Ende der Endzeit, die begonnen hat mit der ersten Rückkehrwelle der Juden heim ins Land der Väter. Also heute können wir feiern 130 Jahre Endzeit. 1882 bis 2012. Aber das, was der Herr Jesus nennt, das Ende, das bezieht sich auf das Weitere. Vers 15. Wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung, von welchem durch Daniel den Propheten geredet ist, stehen seht an heiligem Ort, wer es liest, der beachte es, dass alsdann die in Judäa sind, auf die Berge fliehen. Wer auf dem Dache ist, nicht hinabsteige, um die Sachen aus seinem Haus zu holen. Und wer auf dem Felde ist, nicht zurückkehre, um sein Kleid zu holen. Wehe aber den Schwangeren und den Säugenden in jenen Tagen. Betet aber, dass eure Flucht nicht im Winter geschehe, noch am Sabbat, denn alsdann wird große Drangsal sein, dergleichen von Anfang der Welt bis jetzt hin nicht gewesen ist, noch je sein wird. Und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Fleisch gerettet werden. Aber um der Auserwählten willen werden jene Tage verkürzt werden. Ich habe gesagt, alles ist erfüllt bis Vers 14. Jetzt diese kommenden Tage wird mein neues Buch Leben wir wirklich in der Endzeit, über 175 erfüllte Prophezeiungen gedruckt. Und da habe ich also Listen eingefügt mit all diesen über 175 Prophezeiungen über Endzeit, die sich erfüllt haben in den vergangenen 130 Jahren. Und dazu gehört auch, das Evangelium wird allen Nationen verkündet. Das ist ein Zeichen der Endzeit. Aber alles, was jetzt da folgt, was wir gelesen haben da ab Vers 15, das ist noch zukünftig. Dieser Gräuel der Verwüstung, das ist ein Götzenbild, das der Antichrist aufrichten wird auf dem Tempelplatz, ein heiligem Ort, in Jerusalem. Und der Herr Jesus spricht hier zu seinen Jüngern, die dann in dieser Zeit leben werden. Und er sagt, wenn ihr diesen Gräuel seht an heiligem Ort, dann müsst ihr auf die Berge fliehen. Denn alsdann wird große Drangsal sein, dergleichen nicht gewesen, von Anfang der Welt bis jetzt hin nicht gewesen ist, noch je sein wird. Und da spricht der Herr Jesus über die große Drangsal. Das, was eben das siebte Siegel ausmacht. Und da wird dieser Überrest, das sind die 144.000 Versiegelten, die werden dann nicht mehr evangelisieren können. Das ist das, was der Herr Jesus in Johannes 9 sagt. Er wirkt in dieser Welt, aber als das Licht der Welt. Und dann sagt er, es kommt die Zeit, da niemand wirken kann. Und das ist dieser Moment, wenn die große Drangsal kommt, dann kann auch der Überrest aus Israel nicht mehr wirken. Die fliehen dann auf die Berge, das ist hauptsächlich im heutigen Westjordanland, und dann gehen sie über den Jordan nach Jordanien und werden dort in der Wüste von Gott für 3,5 Jahre versorgt werden. Ich greife auch da wieder etwas vor, wir kommen später in der Offenbarung darauf zu sprechen. Aber man muss manchmal Dinge einfach ansprechen und dann später wieder darauf zurückkommen. Ja, und der Herr Jesus sagt, das wird so schlimm sein, wenn Gott diese Zeit nicht verkürzt hätte, nämlich auf 3,5 Jahre, genau 1260 Tage. Das ist kürzer als der Zweite Weltkrieg. Der Jesus sagt, wenn das nicht so verkürzt worden wäre von Gott in seinem Plan, würde kein Fleisch gerettet werden. Er sagt nicht keine Seele, sondern kein Fleisch. Das heißt, kein Mensch würde überleben. Die Menschheit würde sich auslöschen. Und darum hat Gott das so beschränkt auf 3,5 Jahre. Und Dann lese ich noch Matthäus 24, Vers 29. Alsbald aber, nach der Drangsal jener Tage, wird die Sonne verfinstert werden und der Mond seinen Schein nicht geben. Und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Und dann wird das Zeichen des Sohnes des Menschen in dem Himmel erscheinen und dann werden wehklagen alle Stämme des Landes. Und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit Macht und großer Herrlichkeit. Und er wird seine Engel aussenden mit starkem Posaunenschall und sie werden seine Auserwählten versammeln von den vier Winden her, von den äußersten Enden der Himmel bis zu ihren äußersten Enden. Also am Ende dieser 3,5 Jahre kommt der Herr Jesus in Macht und Herrlichkeit. Und während dieser Zeit der Drangsal wird also das siebte Siegel stattfinden mit den 7 Posaunen, den 7 Schalen. Und dann kommt der Herr Jesus. In der Offenbarung 19, Vers 11. Jetzt aber sehen wir, zuerst wird dieses Zeichen geschehen, dieses Gräuelbild aufgestellt auf dem Tempelplatz. Und dann muss der Überrest fliehen. Also die große Drangsal geschieht nicht sofort. Das ist eben diese Ruhe vor dem Sturm. Der Herr öffnet im Himmel das siebte Siegel. Auf der Erde, das Götzenbild, wird durch den Antichristen aufgestellt. Der kann nichts machen, was Gott nicht zulässt. Dann tut er es. Der Überrest sieht das Zeichen. Diese Juden, die dann zum Glauben an den Herrn Jesus als Messias gekommen sein werden, und die werden wissen, weil sie auch das Neue Testament lesen, jetzt müssen wir gehen. Jetzt ab auf die Berge. Und dann, gemäß Jesaja 16, hinüber nach Moab, nach Jordanien. Und der Herr Jesus sagt, betet, dass eure Flucht nicht im Winter geschehe, noch am Sabbat. Also die werden im Vorfeld wissen, dieses Ereignis, wir müssen beten, dass das nicht auf einen Schabbat fällt. Dann hat man, wenn man irgendwo ist und einen Bus nehmen möchte, keine Chance, ja? Oder wenn das auf den Winter fällt, ja, man muss sich mal vorstellen, wenn die, wir sehen das aus Psalm 42, dass sie auch in das Gebiet des Hermon-Gebirges hinauf fliehen werden. Das ist das Skigebiet Israels. Das wäre verheerend im Winter. Und der Herr sagt sowieso, wehe den Schwangeren und Säugenden in jenen Tagen. Fliehen, wenn man schwanger ist. Auf diese Weise, das ist echt ein Problem. Und wenn man ein kleines Kind säugt, das ist man einfach nicht gleich beweglich. Und darum sagt der Herr nicht, die haben keine Chance, aber er sagt, wehe, das ist ganz schwierig. Wir haben das ja so dramatisch erlebt damals, da mag man sich erinnern, 1991, als die Kurden vor Saddam Husseins Rache Schlägen fliehen mussten auf die Berge im Nordirak. Und das war voller Schnee und das war eine Katastrophe für diese Kurden. Und da habe ich mir gedacht, das ist genau die Illustration. Eben betet, dass eure Flucht nicht im Winter geschehe. Also so werden die fliehen, aber die werden inbrünstig zu Gott schreien und beten. Und jetzt verstehen wir. Wir gehen zurück zur Offenbarung 8. Ein Schweigen, eine halbe Stunde, Vers 1. Und jetzt kommt Hintergrundprophetie 3. Und da haben wir gesehen, eine geheimnisvolle Person in Vers 3 stellt sich im Himmel an den goldenen Altar, an den Räucheraltar im Himmel, hat in der Hand ein goldenes Rauchfass. Und dann heißt es, und es wurde ihm viel Rauchwerk gegeben, auf das er Kraft gebe den Gebeten aller Heiligen auf dem goldenen Altar, der vor dem Throne ist. Also da wird Gläubigen, Heiligen auf der Erde Kraft in ihre Gebete hinzugefügt. Ja, natürlich, die werden das brauchen. wenn die beten, dass die Flucht nicht am Sabbat geschieht und so weiter. Und so haben wir diesen geheimnisvollen Boten im Himmel, der diese Gebete auf Erden unterstützt. Da stellt sich die Frage, wer ist das? In Vers 3 heißt es, ein anderer Engel kam und stellte sich an den Altar. Ist klar, das ist ein Priester, nicht wahr? Er hat ein goldenes Rauchfass und er übt die priesterliche Aufgabe am goldenen Räucheraltar aus. So wie damals der Vater von Johannes dem Täufer, der ja am goldenen Rauchaltar einmal in seinem Leben räuchern durfte. Wer ist diese Person? Nun, wir finden diese Person weiter in Kapitel 10, Vers 1, wieder in einer Hintergrundprophetie. Und ich sah einen anderen starken Engel, wieder dieser Ausdruck, ein anderer Engel, aus dem Himmel herniederkommen, bekleidet mit einer Wolke. Und der Regenbogen war auf seinem Haupt und sein Angesicht wie die Sonne. Und seine Füße wie Feuersäulen. Und er hatte in seiner Hand ein geöffnetes Büchlein. Und er stellte seinen Fuß auf das Meer, den linken aber auf die Erde. Und er rief mit lauter Stimme, wie ein Löwe brüllt. Das ist wieder eine geheimnisvolle Person, ein anderer Engel. Aber sehen wir, der brüllt wie ein Löwe. Und er erhebt Anspruch auf die ganze Welt. Ein Fuß aufs Meer, ein Fuß auf die Erde. Wir denken ans Buch Josua, wo Gott dem Volk Israel sagt, jeder Fußbreit, den ihr aufsetzen werdet, jede Fußsohle, euch habe ich dieses Land gegeben. Also das Drauftreten bedeutet Besitzanspruch. Das ist eine Person, die Anspruch erhebt auf die ganze Welt. Und gleichzeitig ist es ein Priester. Also hier ein König und in Kapitel 8 ein Priester. Und wir finden diese Person nochmals später in Offenbarung 18, wieder in einem Einschub, Hintergrundprophetie Nummer 7. Da geht es um das Gericht über die Hure Babylon. Und da steht doch in Kapitel 18, Vers 1, nach diesem sah ich einen anderen Engel, wieder ein anderer Engel, aus dem Himmel herniederkommen, welcher große Gewalt hatte, und die Erde wurde von seiner Herrlichkeit erleuchtet. Wir haben schon Kapitel 10 gelesen, und auch sein Angesicht strahlte wie die Sonne. Ja, das wird ja vom Herrn Jesus gesagt in Kapitel 1. Als Johannes erschien, sein Angesicht strahlte wie die Sonne. Und hier wird dann weiter berichtet, Vers 2, und er rief mit starker Stimme und sprach, gefallen, gefallen ist Babylon, die Große, und ist eine Behausung von Dämonen geworden, und so weiter. Hier tritt dieser andere Engel auf als Prophet, der den Untergang dieser falschen Kirche verkündigt. Priester, König und Prophet. Ja, so wird uns der Herr Jesus ja vorgestellt im Wort Gottes, dass er als der Gesalbte Gottes alle diese Ämter, die durch Salbung eingesetzt werden konnten im Alten Testament, König, Priester und auch Prophet, wenn wir an den Propheten Elisa denken, alle diese Ämter vereinigt er in seiner Person. Aber da haben wir ein Problem, da steht aber Engel. Und der Herr Jesus ist der ewige Sohn Gottes, der ewige Gott. Aber ein Engel ist ein Geschöpf. Ja, man muss natürlich aufpassen, wenn man sagt, das Wort Engel heißt ein Geschöpf. Engel, griechisch Angelos, heißt einfach Bote. Und dieses Wort wird ja auch gebraucht für Menschen. In Markus 1, siehe, ich sende meinen Boten, dass er den Weg bereite vor dir her. Das war ja Johannes der Täufer. Aber der wird dort genannt, mein Angelos. Also, das griechische Wort, das wir mit Engel übersetzen, müssen wir dort übersetzen mit Bote. Und im Alten Testament kommt ja immer wieder eine geheimnisvolle Person vor, die wird genannt der Engel des Herrn. Und wenn man das liest im Zusammenhang, diese Abschnitte, wo er vorkommt, wird immer wieder deutlich, aber dieser Engel des Herrn ist der Herr, Jahwe, der Ewige, selbst. Und so ist eben klar, der Engel des Herrn im Alten Testament, das ist nicht ein Geschöpf, eben irgendein ein Engel, ein Geistwesen, sondern auch im Hebräischen, Malach kann gebraucht werden für Menschen, kann gebraucht werden für Engel und wird auch gebraucht für den Sohn Gottes, der gesandt ist vom Vater. Schon im Alten Testament. Und so ist dieser andere Engel, ist der Herr Jesus. König, Priester und Prophet. Er kommt übrigens schon in Kapitel 7 vor. Da versiegelt er die 144.000. Das ist das erste Mal, wo er vorkommt. Offenbarung 7, Vers 2. Und ich sah einen anderen Engel von Sonnenaufgang heraufsteigen, welcher das Siegel des lebendigen Gottes hatte. Da ist er so geheimnisvoll vorgestellt und man hat noch keine Ahnung, wer das ist. Aber in Kapitel 8 wird beantwortet, das ist ein Priester. Kapitel 10, das ist der König. Und dann Kapitel 18, das ist der Prophet. Ja, das sind diese vier Stellen, wo der Ausdruck ein anderer Engel eben den Herrn Jesus bezeichnet. Und nun sehen wir also da in Offenbarung 8, dieser andere Bote, so ist es weniger verwirrend, ja, also wenn ich sage andere Engel, dieser andere Bote nimmt ein goldenes Rauchfass, das war schon im Tempel zu Jerusalem, ein Gefäß aus Gold mit einem Deckel und darin war das Rauchwerk, diese ganz spezielle Zusammensetzung, die in 2. Mose 30 vorgeschrieben ist und die niemand für private Zwecke nachmachen durfte. Und es war so, zur Zeit des Herrn Jesus, der Priester, der diese Aufgabe im goldenen Altar tun durfte, so wie der Vater von Johannes dem Täufer, der musste ganz allein im Heiligtum sein. Der nahm dieses goldene Rauchfass, wurde geöffnet. Bereits hatte ein anderer Priester im Vorfeld glühende Kohlen vom Brandopferaltar vor dem Tempelhaus auf dem goldenen Altar aufgelegt. Und dann kam er mit diesem Rauchfass, hat mit den beiden Daumen von hinten her, also wenn er da vorne stand, ganz auf der anderen Seite, begonnen mit beiden Daumen dieses Räucherwerk herauszugreifen und auf die Kohlen zu werfen. Warum von hinten und nicht von vorne nach hinten? Damit er sich nicht verbrennt. Ja, weil der Rauch stieg dann sofort auf. Als heißer Rauch, da begann er von hinten nach vorne. So hat er sich nicht verbrannt. Und dann stieg dieser Wohlgeruch auf. Und was bedeutet dieses Rauchwerk? Nun, im Psalm 143 sagt David, lass als Rauchwerk vor dir bestehen mein Gebet. Das spricht vom Gebet. Und die vier Hörner sprechen von der Wirksamkeit und Macht des Gebets. Das Hörner, ein Bild, sind von Macht, wird klar, wenn man einmal Probleme gehabt hat mit einem Stier. Und so wird eben hier gezeigt, der Herr Jesus fügt dieses Rauchwerk den Gebeten der Heiligen auf der Erde hinzu, aber dieses wohlriechende Rauchwerk spricht von der Herrlichkeit seiner Person. Und diese Herrlichkeit seiner Person wird den Gebeten der Gläubigen auf der Erde hinzugefügt. Und jetzt verstehen wir auch besser, was der Herr Jesus schon meinte in Johannes 14 bis 16, als er sagte, wir sollen in seinem Namen beten. Das bedeutet nicht, dass man einfach als Formel am Schluss des Gebetes anfügt, im Namen Jesu. Das darf man schon. Aber man muss sich klar sein, im Namen Jesu beten, das bedeutet, ich bete so, dass eigentlich das ausdrückt, was der Herr Jesus auch beten würde. Es ist in Übereinstimmung mit seiner Person. Und darum verheißt der Herr auch Erhörung, weil das dann ein Gott wohlgefälliges Gebet ist. Und es kommt vor den Vater so, wie wenn der Herr Jesus selber das bringen würde. Und so sehen wir hier in Offenbarung 8, wirkt der Herr Jesus als hoher Priester im Himmel für die Gläubigen auf der Erde. Natürlich, das ist noch zukünftig, aber das tut er auch für die Gläubigen heute. Im Hebräerbrief wird der Herr Jesus 10-mal genannt hoher Priester. Und als hoher Priester beschäftigt er uns, sich mit uns auf Erden. Es heißt auch in Hebräer 7, dass er für uns betet, um uns durch die Gefahren des Lebens hindurchzuführen. Und er fügt eben gewissermaßen die Herrlichkeit seiner Person unseren Gebeten hinzu, dass diese Gebete vor den Vater kommen, wie wenn der Sohn beten würde. Und das ist eine ganz wunderbare Sache. Und wenn wir so in dem Bewusstsein beten, wie der Herr Jesus sagt in Johannes 17, du hast sie, die Erlösten, geliebt, wie du mich geliebt hast. Das ist enorm. Das würden wir nie sagen, wenn das nicht ausdrücklich so in der Bibel stehen würde. Aber wir dürfen auf diese Weise beten und diese Gebete werden Kraft haben. Und so sehen wir, der Herr Jesus sagt in Matthäus 24, betet, dass eure Flucht nicht am Sabbat geschieht, noch im Winter. Aber Sie dürfen wissen, es ist nicht, weil wir so gut beten können. Es ist nicht, weil unsere Worte so viel bewirken. Mir hat vor kurzem jemand gesagt, praktiziert ihr das auch? Also wir kennen dieses spezielle Beten, dass wenn wir in Zungen beten, das ist die stärkste Art von Gebet, die es gibt. Wo steht das in der Bibel? Nein, unsere Gebete, wir sind uns bewusst, wie schwach sie sind. Aber wenn wir in Übereinstimmung mit dem Herrn beten und in innerer Gemeinschaft mit dem Herrn und wissen, dass er den Wohlgeruch seiner Person hinzufügt, das macht es aus. Aber nicht, dass wir denken, wenn wir beten und was unsere Worte aussprechen, das wird sich dann realisieren. Nein, wir kommen einfach schlecht mit unseren Anliegen, weil die Bibel uns sagt in Philipper 4, Vers 4, Vers 5, alle eure Anliegen lasst vor Gott kund werden. Auch da, wo wir nicht recht wissen, was der Wille Gottes ist. Aber dann steht, und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Wir werden unsere Gedanken zur Ruhe kommen, dass sie nicht ständig irgendwie in falsche Richtungen abgleiten. So können wir zur Ruhe kommen. Aber da, wo wir in Übereinstimmung mit dem Willen Gottes beten, werden wir erleben, wie wirksam Gebet ist. Davon sprechen die vier Hörner an dem Räucheraltar im Himmel, im himmlischen Heiligtum. Ja, und danach kommt Vers 6, nach diesem Einschub, und die sieben Engel, welche die sieben Posaunen hatten, bereiteten sich, auf dass sie posaunten. Und der erste posaunte, und es kam Hagel und Feuer und Blut vermischt und wurde auf die Erde geworfen. Und der dritte Teil der Erde verbrannte, und der dritte Teil der Bäume verbrannte und alles grüne Gras verbrannte. Also hier kommt, der Überrest ist geflohen, Gott bringt ihn in Sicherheit und jetzt kommen diese Schläge über die Erde mit einer ersten Katastrophe, die besonders die Erde betrifft. Und dann kommt eine zweite Posaune, die betrifft besonders das Meer. Und eine dritte Katastrophe, die betrifft besonders die Wasserströme und Wasserquellen. Und dann kommt eine vierte Katastrophe, die betrifft Himmelskörper, Sonne, Mond und Sterne. Und die Gläubigen dieser Zeit werden die Offenbarung lesen und die werden genau verfolgen können, oh, jetzt sind wir bei Vers 7. Ja, jetzt, das ist genau die Prophetie von Vers 8. Das ist die zweite Posaune. Das musste kommen. Das erinnert mich an Daniel 11. Das ist auch so eine wunderbare Prophetie. Nicht wahr? Dort wird vorausgesagt, was kommen sollte ab der Zeit von Daniel unter König Kyros. Und dann wird dort beschrieben, die Geschichte Israels, prophetisch beschrieben, bis in die Makkabäerzeit, 2. Jahrhundert vor Christus. Und zwar dann so detailliert mit dem König des Nordens, das war der König von Syrien, und dem König des Südens, das war der König von Ägypten. Und dazwischen wurde Israel ständig wie ein Spielball hin und her geworfen. Aber das ist so detailliert prophezeit dort. Ich habe das mal ausgezählt, wie viele Prophezeiungen das sind, und kam in Daniel 11, 1 bis 35 auf über 150 Prophezeiungen. Also prophetische Einzelaussagen, die sich genauso in der Reihenfolge, wie es dort beschrieben ist, sich erfüllt haben. Und zwar dann wirklich jede Generation der Dynastie in Ägypten, der Dynastie in Syrien. Und so konnten die Gläubigen in dieser Zeit bis ins 2. Jahrhundert, das war ja genau die Zeit zwischen dem Alten und dem Neuen Testament. Das war die Zeit des Schweigens. Malachi war der letzte Prophet im Alten Testament, 400 vor Christus. Und bis dann die Schriften des Neuen Testaments kamen, im 1. Jahrhundert, da lagen 4 Jahrhunderte dazwischen. Und da könnte man denken, das ist wie ein Loch in der Bibel. Es ist kein Loch in der Bibel, weil das prophetisch schon längst schön ausgefüllt war, was da geschehen würde. Und die Gläubigen konnten wirklich das Buch Daniel studieren. Oh, jetzt sind wir. Vers 10. Was ist jetzt geschehen? Gut, die Verszählung gab es damals noch nicht. Darum haben die nie gesagt, Sepasuk Esser. Das ist Vers 10. Nein, die mussten sagen, jetzt sind wir bei diesem Satz, ja? Und jetzt dieser Mischpat, dieser Satz und dieser Mischpat. Und die wussten genau, wo sie waren. Die konnten sich orientieren. Das werden die Gläubigen auch in dieser Zeit so tun. Ah, jetzt. Das ist jetzt der Schlag über die Wasserquellen. Das ist jetzt der Schlag über Sonne, Mond und Sterne. Wir sehen, das ist also so eine Vierergruppe. Und dann kommen aber drei weitere Posaunen, die so abgesetzt sind. Nicht wahr? In Vers 13, 8 Vers 13 heißt es, und ich sah und ich hörte einen Adler fliegen inmitten des Himmels und mit lauter Stimme sagen, wehe, 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 denen, die auf der Erde wohnen, wegen der übrigen Stimmen der Posaune, der drei Engel, die Posaunen werden. Diese weiteren Posaunen werden genannt Wehe-Posaunen. Die werden noch schlimmer sein, als was in den ersten vier berichtet wird. Also so werden die sieben Posaunen eingeteilt in vier plus drei. Ja? Wir werden übrigens sehen, das Gleiche bei den sieben Schalen. Die werden auch eingeteilt in vier plus drei. Und zwar bei den Schalen ist es auch so, dass die erste Schale betrifft speziell die Erde, zweite das Meer, dritte Ströme und vierte Himmelskörper. Auch wieder so eine Gruppe für sich. Ja, diese drei letzten Posaunen werden also besonders abgesetzt als Wehe-Posaunen. Noch etwas, Johannes, der das alles so erlebte im Himmel, das war für ihn ständig, aha, ich habe schon erklärt, der wurde entrückt ins Allerheiligste und hat da den Thron Gottes gesehen, die Bundeslade. Und er hat diese sieben Feuerfackeln gesehen, die vor dem Thron brennen, Offenbarung 4. Das war der siebenarmige Leuchter, die Menorah. hat er auch im Himmel gesehen. Und dann in Kapitel 8 haben wir gesehen, da sieht er diesen anderen Boten am goldenen Räucheraltar. Aha, kenne ich alles. Und das Räucherfass, das goldene. Ja, klar, alles bekannt. Und jetzt kommen diese sieben Engel mit sieben Posaunen. Ja, natürlich. Es gab täglich im Gottesdienst im Tempel zu Jerusalem, gab es sieben Gelegenheiten, wo die silbrigen Posaunen, das sind also nicht Schofarhörner, Widerhörner oder so, sondern das sind diese silbernen Posaunen, wie sie in 4. Mose 10 erwähnt werden. Da hat Gott Mose angewiesen, diese Hörner, diese Posaunen zu machen. Das waren Posaunen ohne, also ohne Klappen, da konnte man nur die Naturtöne herausblasen, wie beim Alphorn, oder? Den Grundton, dann die Oktave und dann 5 Töne höher, die Quinte, dann 4 Töne höher, die Quarte und dann kommt der Dreiklang und dann die Septime und dann kann man sogar Melodien spielen, doch weiter oben, je nachdem, wie man überblast. Also, diese Posaunen übrigens konnten sehr lange sein. Wir wissen das heute zum Beispiel vom Titusbogen in Rom. Der wurde ja nach der Zerstörung Jerusalems gebaut und dort wird abgebildet, wie die kriegsgefangenen Juden des Jahres 70, wie die in Rom herumgehen mussten im Triumphzug und die mussten Tempelgeräte tragen. Man sieht dort abgebildet Teile des Schaubrottisches und man sieht zwei silberne Posaunen. Und aufgrund der Darstellung dort kann man abschätzen, die silbernen Posaunen müssen etwa 1,80 Meter lang gewesen sein. Also wirklich so wie, ähnlich wie ein Alphorn mit Überblasen. Und diese silbernen Posaunen wurden zur Zeit Jesu im Tempel siebenmal, zu sieben Gelegenheiten pro Tag im Zusammenhang mit den Opfern geblasen. Und das spricht alles eben von dem Heil, von dem Opfer, das Heil und Frieden mit Gott bringt. Aber jetzt sehen wir hier die sieben Posaunen, die bringen Fluch und Katastrophe über diese Welt. Und Blut haben wir gesehen. Ja, das ist der Grundsatz. Wenn der Mensch das Heil Gottes in dem Opfer des Herrn Jesus ablehnt, daran vorübergeht, dann wird all das letztlich ein Grund für sein Gericht. Und darum, das, was eigentlich vom Heil und von Frieden und von Vergebung spricht, wird hier zum Fluch. Und darum, wenn man also diese sieben Posaunen vor sich hat, ist das umso erschreckender. Sie haben nicht gewollt und jetzt kommt das Gericht. Und nun eben noch schlimmer, die letzten drei. Ich lese Kapitel 9, Vers 1. Und der fünfte Engel posaunte, und ich sah einen Stern, der vom Himmel auf die Erde gefallen war. Und es wurde ihm der Schlüssel zum Schlund des Abgrundes gegeben. Und er öffnete den Schlund des Abgrundes, und ein Rauch stieg auf aus dem Schlund, wie der Rauch eines großen Ofens. Und die Sonne und die Luft wurde verfinstert von dem Rauch des Schlundes, und aus dem Rauch kamen Heuschrecken hervor auf die Erde. Und es wurde ihnen Gewalt gegeben, wie die Skorpionen der Erde Gewalt haben. Und es wurde ihnen gesagt, dass sie nicht beschädigen sollten das Gras der Erde, noch irgendetwas Grünes, noch irgendeinen Baum, sondern die Menschen, welche nicht das Siegel Gottes an ihren Stirnen haben. Sehen wir, die 144.000 sind speziell geschützt. Und es wurde ihnen gegeben, dass sie sie nicht töteten, sondern dass sie gequält wurden 5 Monate. Das entspricht übrigens in der Biologie genau diesen Monaten Mai bis September, wo Heuschrecken Plagen sein können. Und ihre Qual war wie die Qual eines Skorpions, wenn er einen Menschen schlägt. Und in jenen Tagen werden die Menschen den Tod suchen, und werden ihn nicht finden. Schrecklich, auch mit Exit nicht. Und werden zu sterben begehren und der Tod flieht vor ihnen. Und die Gestalten der Heuschrecken waren gleich zum Kampf gerüsteten Pferden. Und auf ihren Köpfen wie Kronen, gleich Gold. Und ihre Angesichter wie Menschenangesichter. Und sie hatten Haare wie Frauenhaare. Also lange Haare. Und ihre Zähne waren wie die der Löwen. Und sie hatten Panzer, wie eiserne Panzer. Und das Geräusch ihrer Flügel war wie das Geräusch von Wagen mit vielen Pferden, die in einen Kampf laufen. Und sie haben Schwänze gleich Skorpionen und Stacheln. Und ihre Gewalt ist in ihren Schwänzen. Und die Menschen zu beschädigen 5 Monate. Sie haben über sich einen König, den Engel des Abgrundes. Sein Name ist auf Hebräisch Abaddon. Und im Griechischen hat er den Namen Apollyon. Das eine Wehe ist vorüber. Siehe, es kommen noch 2 Wehe nach diesen Dingen. Hier wird der Abgrund geöffnet. Vers 2. Griechisch Abyssos. Diesen Abyssos finden wir wieder später in Offenbarung 20. Dort wird der Teufel hinuntergeworfen, wenn der Herr Jesus wiederkommt und das 1000-jährige Reich aufrichtet. Ich lese Offenbarung 20, 1. Und ich sah einen Engel aus dem Himmel herniederkommen, welcher den Schlüssel des Abgrundes, Abyssos, und eine große Kette in seiner Hand hatte. Und er griff den Drachen, die alte Schlange, welche der Teufel und der Satan ist, und er band ihn 1000 Jahre und warf ihn in den Abyssos und schloss zu und versiegelte über ihm, auf dass er nicht mehr die Nationen verführe, bis die 1000 Jahre vollendet wären. Nach diesem muss er eine kleine Zeit gelöst werden. Also der Teufel wird in dem Abyssos gebunden werden während des 1000-jährigen Reiches. Und jetzt sehen wir da einen Engel, der öffnet den Abyssos und da kommen Wesen aus dem Abyssos herauf, die dort eingesperrt sind. Wer ist das? Könnte einer sagen, das sind die Dämonen. Das sind diese gefallenen Engel, die mit Satan zusammen gefallen sind. Ich war in Jesaja 14, Vers 12 wird der Fall des Satans beschrieben, dieses Geistes, der den König von Babylon in der Endzeit beherrscht. Da heißt es, wie bist du vom Himmel gefallen, du Glanzstern, Sohn der Morgenröte, zur Erde gefällt, Überwältiger der Nationen. Das ist der Satan, der gefallen ist als Engel Gottes und eben zum Widersacher Gottes wurde. Übrigens, Glanzstern wurde in Jesaja 14, 12 in der lateinischen Übersetzung mit Luzifer. Luzi, Licht, Fer, Tragen, Trager, Träger. Also, Luzifer ist der Lichtträger. Das ist der Fall des Satans. Aber der Satan ist ja heute nicht gebunden. Und die Dämonen, die tun ihr Unwesen auf der ganzen Welt. Aber es gibt eine Gruppe von Engeln, die sind bereits gebunden. Und zwar finden wir sie in 2. Petrus 2 erwähnt. 2. Petrus 2, Vers 4. Denn wenn Gott Engel, welche gesündigt hatten, nicht verschonte, sondern sie in den tiefsten Abgrund hinabstürzend Ketten der Finsternis überlieferte, um aufbewahrt zu werden für das Gericht, und die alte Welt nicht verschonte, sondern nur Noah, den Prediger der Gerechtigkeit, als Achten erhielt, als er die Flut über die Welt der Gottlosen brachte und die Städte Sodom und Gomorra einäscherte und zur Zerstörung verurteilte und so weiter. Da wird gesprochen von Engeln, die gesündigt haben und die Gott in den Tartarus, ein anderes Wort für den Abyssos, diesen tiefsten Abgrund, Ketten der Finsternis überliefert und dort aufbewahrt hat. Ja, also da gibt es Engel. Aber es sind natürlich nicht die Dämonen, die heute frei da ihr Unwesen treiben. Welche Engel sind das? Interessant, zuerst wird das mit den Engeln beschrieben, dann kommt die Sintflut und dann kommt chronologisch Sodom und Gomorra. Jetzt schauen wir noch im Judasbrief. Und da steht in Judas Vers 6: Und Engel, die ihren ersten Zustand nicht bewahrt, sondern ihre eigene Behausung verlassen haben, hat er zum Gericht des großen Tages mit ewigen Ketten unter der Finsternis verwahrt. Und dann kommt, wie Sodom und Gomorra und die umliegenden Städte, die sich gleicherweise wie jene, also da bezieht er sich zurück auf diese Engel, der Hurerei ergaben und anderem Fleisch nachgingen, als ein Beispiel vorliegen, in dem sie des ewigen Feuers Strafe leiden. Ja, jetzt kommen wir der Sache näher. Das sind Engel, die ihren Zustand, ihren Schöpfungszustand nicht bewahrt haben, sondern die haben Hurerei begangen. Und sie seien, so wie die Leute von Sodom, anderem Fleisch nachgegangen. Das Wort anderes ist hier nicht allos, das heißt anderes von der gleichen Art, sondern heteros, anderes Fleisch von anderer Art. In Sodom wurde, in Gomorra wurde Homosexualität praktiziert, aber auch Sodomie. Das ist das Schrecklichste, was es gibt. Also Verkehr mit Tieren. Und jetzt wird hier gesagt von diesen Engeln, die haben dasselbe gemacht grundsätzlich, dass sie anderem Fleisch von anderer Art nachgegangen sind. Und jetzt ist klar, das sind diese Söhne Gottes, 1. Mose 6, die gesehen haben, dass die Töchter der Menschen schön waren und sie gingen zu ihnen ein, welche sie sich irgend erwählten. Und daraus seien dann diese Riesen entstanden. Und zwar jedes Mal, auch nachher, wenn sie zu ihnen eingingen. Also Mose sagt, nicht nur vor der Sintflut, das gab es auch nachher. Jetzt wissen wir auch, woher Goliath und seine Brüder und die Kinder Enak und so weiter herkamen. Also, da haben wir die Erklärung, diese Söhne Gottes in 1. Mose 6, das sind wirklich Engel. Denn in Judas Brief steht da Engel, die ihren Zustand nicht bewahrt haben. Und so war dieses Durchbrechen der Schöpfungsordnung war in Gottes Augen so schwerwiegend, dass diese Art von Dämonen sofort gebunden wurden im Abyssos. Und die sollen nicht warten, bis der Herr Jesus in Macht und Herrlichkeit kommen wird. Dann wird er nämlich alle Dämonen dann im Abyssos mit dem Satan binden. Und jetzt versteht man auch die Geschichte mit dem Gadarener in Lukas 8. Der war ja besessen von einer Legion, also so 6000 Dämonen. Und diese Dämonen hatten Angst und die sagten, bist du gekommen, uns vor der Zeit zu quälen? Und der Text macht klar, dass sie meinten, er würde sie schon in den Abyssos hinabtun. Aber das war noch nicht die Zeit. Die haben gemerkt, das ist ja noch nicht der Zeitplan. Bist du gekommen, uns vor der Zeit? Die wissen aufgrund von Jesaja 25, dass eben die Engel dann im Gefängnis gebunden werden, wenn der Herr Jesus kommt als König der Welt. Steht dort, Jesaja 24 am Schluss. Jesaja 24. Ja, also, die wurden nicht gebunden, noch nicht, aber das Durchbrechen der Schöpfungsordnung war so schlimm, dass Gott so eingegriffen hat. Und jetzt verstehen wir, da bei der fünften Posaune sieht Johannes, Vers 1, und ich sah einen Stern, der vom Himmel auf die Erde gefallen war. So genau übersetzt. Also nicht ein Stern, der dann gerade runterfiel, sondern er war schon gefallen. Das ist der Teufel. Und er wird hier genannt, der Engel des Abgrundes, Vers 11. Hebräisch Abaddon, das heißt Abgrund, Verderben. Oder Apollyon, das heißt Verderber. Das sind Namen des Teufels. Der Satan wird also als Gericht Gottes den Schlüssel bekommen um den Schlund des Abyssos zu öffnen und für eine ganz kurze Zeit diese schlimmsten Dämonen herausholen. Kann man sich vorstellen, die sind jetzt schon seit Jahrtausenden dort unten. Und dann wird für eine kurze Zeit wird aufgetan. Die werden toben. Man kann sich natürlich sagen, ja, aber Dämonen sind doch alle gleich böse. Stimmt gar nicht. Sind alle böse. Aber das sagt ja die Bibel auch. Wir Menschen sind böse von Natur. Alle. Aber sind nicht alle Hitler. Und nicht alle Stalin. Und in Matthäus 12 haben wir doch diese Erklärung des Herrn Jesus, wenn jemand, der besessen war, wenn ein Haus eben so befreit wird und es wird nur einfach äußerlich alles in Ordnung gebracht, aber nicht wirklich dann gefüllt mit dem Herrn, dann geht ein solcher Dämon weg und geht durch dürre Örter Ruhe suchend. Die sind unruhig, wenn sie nicht irgendwie durch Menschen wirken können. Und dann kommt er zurück und sieht, oh, ist alles schön geschmückt, aber leer. Dann holt er noch weitere, die böser sind als er, steht in Matthäus 12. Und das Ende dieses Menschen, sagt der Herr Jesus, wird ärger sein als das erste. Also, das bedeutet, diese Dämonen werden in einer Art und Weise toben und die Menschen richtig quälen, sie nur an den Rand des Todes bringen. Also sie können nicht sterben. Und das eben über 5 Monate hinweg. Und dann kommt Vers 12. Und das machen wir nach der langen Pause. Wir kommen zum zweiten Wehe, zur sechsten Posaune. Offenbarung 9, Vers 12. Das eine Wehe ist vorüber. Siehe, es kommen noch 2 Wehe nach diesen Dingen. Und der 6. Engel posaunte. Und ich hörte eine Stimme aus den 4 Hörnern des goldenen Altars, der vor Gott ist, zu dem 6. Engel, der die Posaune hatte, sagen: Löse die 4 Engel, welche an dem großen Strom Euphrat gebunden sind. Und die 4 Engel wurden gelöst, welche bereitet waren auf Stunde und Tag und Monat und Jahr, auf dass sie den 3. Teil der Menschen töteten. Und die Zahl der Kriegsheere zu Ross war 2 × 10.000 × 10.000. Ich hörte ihre Zahl. Und also sah ich die Rosse in dem Gesicht und die auf ihnen saßen, und sie hatten feurige und hyazinthene und schweflichte Panzer. Und die Köpfe der Rosse waren wie Löwenköpfe. Und aus ihren Mäulern geht Feuer und Rauch und Schwefel hervor. Von diesen 3 Plagen wurde der 3. Teil der Menschen getötet. Von dem Feuer und dem Rauch und dem Schwefel, die aus ihren Mäulern hervorgehen. Denn die Gewalt der Rosse ist in ihrem Maul und in ihren Schwänzen. Denn ihre Schwänze sind gleich Schlangen und haben Köpfe. Und mit ihnen beschädigen sie. Und die übrigen der Menschen, welche durch diese Plagen nicht getötet wurden, taten nicht Buße von den Werken ihrer Hände, dass sie nicht anbeteten die Dämonen und die goldenen und die silbernen und die ehernen und die steinernen und die hölzernen Götzenbilder, die weder sehen noch hören noch wandeln können. Und sie taten nicht Buße von ihren Mordtaten, noch von ihren Zaubereien, noch von ihrer Hurerei, noch von ihren Diebstählen. Jetzt kommt ein noch härterer Schlag, der vernichtet 1/3 der Menschheit. Nicht wahr? Das geht immer weiter. Wir hatten ja schon zum Beispiel in Kapitel 6 und das bezieht sich ja noch auf die Zeit vor der großen Drangsal, 6, Vers 8 am Schluss, und ihm wurde Gewalt gegeben über den vierten Teil der Erde, zu töten mit dem Schwert und mit Hunger und mit Tod und durch die wilden Tiere der Erde. Da geht es um einen vierten Teil der Menschheit. Also auf heute bezogen wäre das über 2 Milliarden. Und dann wird wieder von dem Total da ein Drittel vernichtet. Also die, die immer sprechen von Übervölkerung, die werden einen Schrecken erleben, wenn man plötzlich sieht, wie große Teile der Menschheit weggerafft werden. Natürlich in der ganzen Menschheitsgeschichte hat es das noch nie gegeben. 7 Milliarden Menschen auf einmal. Das war ja die UNO-Angabe von Herbst 2011. Wir hätten jetzt die 7-Milliarden-Grenze erreicht. Nebenbei gesagt, 1900 rechnete man mit 1,3 Milliarden. Das ist also in unserer Zeit. Also, da war meine Großmutter ein junges Mädchen, ja? Da gab es 1,3 Milliarden und heute 7 Milliarden. Und das gab es nie zuvor. Wenn man zurückrechnet, vor etwa 2000 Jahren, da war die Menschheit etwa 300 Millionen. Und eben, weil das Bevölkerungswachstum, das geht ja exponentiell. Und darum sind wir heute bei 7 Milliarden. Aber da sehen wir, das wird sich so verändern. Und es ist ganz schrecklich in Jesaja 13, wo der Tag des Herrn beschrieben wird. Eben dieser Tag des Gerichts über die Welt. Dort heißt es, ich will den Sterblichen kostbarer machen als Gold von Ophir. Durch diese Gerichte wird der Wert des Menschen steigen, weil es dann immer weniger Menschen geben wird. Und wir sehen, das ist ein sehr spezielles Gericht. Dieser sechste Engel bekommt die Anweisung in Vers 14, 4 gebundene Engel freizumachen. Aber diese gebundenen Engel, die sind nicht im Abyssos gebunden, sondern die sind im Euphratgebiet gebunden. Also an diesem Fluss, der Türkei durch Irak geht, die sind dort gebunden. Und die werden dann gelöst, das ist festgelegt von Gott, auf Stunde genau, auf Tag und Monat genau. Und sobald diese gebundenen Engel dort befreit werden, geht die Katastrophe los. Mit diesem Angriff. Im Mehrheitstext steht nicht 2 × 10.000 × 10.000, das wären ja 200 Millionen, sondern einfach 10.000 mal 10.000, das wären schon mal 100, aber doch 100 Millionen. Und eine solche Armee kann Japan nicht auf die Beine stellen. Aber die könnten auch etwas liefern. Aber China kann das schon längst. Aber die Bibel sagt nicht, um wen es sich handelt, aber es geht um einen Angriff von jenseits des Euphrats. Der Euphrat war in der Geschichte so eine wichtige Grenzlinie zwischen Asien, dem fernen Asien, und dem Nahen Osten, Europa, Afrika. Aber diese Grenzlinie wird gelöst und dann kommt dieser Angriff von jenseits des Euphrats mit dieser vernichtenden Gewalt. Und wie das beschrieben wird: und aus ihren Mäulern geht Feuer und Rauch und Schwefel hervor. Das können wir uns gut vorstellen heute. Also mit einer militärischen Macht wird da zugeschlagen werden. Also es ist klar, die große Drangsal wird der schrecklichste Weltkrieg aller Zeiten sein. Und zwar schrecklicher als der Zweite Weltkrieg, denn der Herr Jesus sagt ja von der großen Drangsal in Matthäus 24, es wird so sein, wie es von Anfang an nie gewesen ist, noch je sein wird. Also, es wird auch die Schrecken des Zweiten Weltkrieges mit 50 bis 70 Millionen Toten bei weitem übertreffen. Und wir haben ja gesehen, ein Drittel der Menschheit wird durch diese Plage vernichtet werden. Und dann wird zusammenfassend erklärt in Vers 20, dass es aber einen Teil der Menschheit gibt, die davon dann nicht betroffen sein wird. Aber anstatt ihre Schuld zu erkennen und zu bereuen, Buße tun, bleiben sie hart. Taten nicht Buße von den Werken ihrer Hände, dass sie nicht anbeteten die Dämonen. Der Götzendienst geht weiter. Und verbunden mit dem Götzendienst wird erwähnt, Vers 21, Mord. Und beim Mord muss man in der biblischen Definition von Mord eben auch die Abtreibung mitrechnen. Und wenn man bedenkt, dass seit der Liberalisierung der Abtreibung in den USA 1973 als Folge der 68er Bewegung, die ja die Liberalisierung gefordert hatte, dann kam es in Frankreich und Italien und so weiter, 1973 bis heute rechnet man mit über 1 Milliarde Babys, die abgetrieben wurden. Und die UNO selber veröffentlicht die Zahl jährlich 42 Millionen. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Und hier wird gesagt, und taten nicht Buße von ihren Mordtaten, noch von ihren Zaubereien. Das griechische Wort für Zauberei heißt Pharmakeia. Wir kennen das von Pharmazie, aber die Bedeutung hat sich natürlich geändert. Pharmakeia bezeichnet im Altgriechischen den Missbrauch von Drogen zur Bewusstseinsveränderung. Und dann hat das Wort eine weitere Bedeutung bekommen von Esoterik und okkulten Praktiken ganz allgemein. Also hochaktuell dieses Wort Pharmakeia. Nebenbei gesagt, in Galater 5, wo die Werke des Fleisches beschrieben werden, Vers 17, dort wird ja unter anderem auch Pharmakeia erwähnt, das eben oft übersetzt wird mit Zauberei. Und dann können viele Bibelleser zu wenig damit anfangen, aber man muss sofort an Drogenmissbrauch denken. Und dann Okkultismus, Esoterik, ist alles mit drin. Und dort steht, dass wir diese Dinge tun, das Reich Gottes nicht ererben werden. Aber eben, es gäbe die Möglichkeit der Umkehr und der Buße. Und hier lesen wir, sie taten nicht Buße. Von ihren Zaubereien oder von ihrem Drogenmissbrauch, noch von ihrer Hurerei. Porneia bezeichnet im Griechischen des Neuen Testaments jeglichen Geschlechtsverkehr außerhalb der Ehe. Also alles, auch Homosexualität, alles, was außerhalb der Ehe ist. Nun, die siebte Posaune finden wir erst in Kapitel 11, Vers 13. Und der siebente Engel posaunte. Was jetzt kommt, Kapitel 10, ist gemäß unserem Übersichtsplan Hintergrundprophetie Nummer 4. Der Königbote mit dem geöffneten Büchlein. 10, 1 bis 11. Der dritte Tempel. 11, Vers 1. Die zwei Zeugen in Jerusalem. 11, 1 bis 13. Ja, jetzt haben wir wieder einen Einschub. Und ganz nach Regel eben nach 6 und vor Nummer 1. Und ich sah einen anderen starken Engel aus dem Himmel herniederkommen, bekleidet mit einer Wolke. Und der Regenbogen war auf seinem Haupt. Und sein Angesicht wie die Sonne. und seine Füße wie Feuersäulen. Und er hatte in seiner Hand ein geöffnetes Büchlein. Und er stellte seinen rechten Fuß auf das Meer, den linken aber auf die Erde. Und er rief mit lauter Stimme, wie ein Löwe brüllt. Und als er rief, redeten die sieben Donner ihre Stimmen. Und als die sieben Donner redeten, wollte ich schreiben. Und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel sagen: Versiegle, was die sieben Donner geredet haben, und schreibe dieses nicht. Und der Engel, den ich auf dem Meer und auf der Erde stehen sah, erhob seine rechte Hand zum Himmel und schwur bei dem, der da lebt, in die Zeitalter der Zeitalter, welcher den Himmel erschuf und was in ihm ist, und die Erde und was auf ihr ist, und das Meer und was in ihm ist, dass keine Frist mehr sein wird. Oder kein Aufschub. Sondern in den Tagen der Stimme des siebenten Engels, wenn er posaunen wird, wird auch das Geheimnis Gottes vollendet sein. Wie er seinen eigenen Knechten, den Propheten, die frohe Botschaft verkündigt hat. Und die Stimme, die ich aus dem Himmel hörte, redete wiederum mit mir und sprach: Gehe hin, nimm das geöffnete Büchlein in der Hand des Engels, der auf dem Meer und auf der Erde steht. Und ich ging zu dem Engel und sagte ihm, er möge mir das Büchlein geben. Und er spricht zu mir: Nimm es und iss es auf. Und es wird deinen Bauch bitter machen, aber in deinem Mund wird es süß sein wie Honig. Und ich nahm das Büchlein aus der Hand des Engels und aß es auf. Und es war in meinem Mund süß wie Honig. Und als ich es gegessen hatte, wurde mein Bauch bitter gemacht. Und es wurde mir gesagt: Du musst wiederum weissagen über Völker und Nationen und Sprachen und viele Könige. Jetzt haben wir es einfacher. Wir haben bereits geklärt, wer dieser andere Bote ist. Es ist der Sohn Gottes. Der Herr Jesus, der Anspruch erhebt als König auf die ganze Welt. So wie er in Psalm 8 beschrieben wird, als der Menschensohn, der über die ganze Schöpfung auf der Erde, auf dem Land und auch im Meer regieren wird. Dann haben wir sein Gesicht wie die Sonne, so wie der Herr Jesus schon in Kapitel 1, Vers 15 Johannes erschien. Und er ist bekleidet mit einer Wolke, seine Füße wie Feuersäulen. Das verweist uns eben an das Zeichen der Gegenwart Gottes im Alten Testament. Die Wolke des Tages und die Feuersäule des Nachts. Die Schechina. Und so weist es eben darauf hin, da wo der Herr Jesus ist, da ist die Gegenwart des allein wahren Gottes. Er ist selber der ewige Gott. Und er ist bekleidet mit dem Regenbogen. Der Regenbogen war das Zeichen an Noah, dass Gott versprochen hatte, die Welt nie mehr durch eine weltweite Flut zu vernichten. Also der Film 2012, das war in jeder Hinsicht ein Unsinn, wenn da plötzlich die Fluten über die höchsten Berge der Welt kommen, wegen des Maya-Kalenders. Nichts von dem. Gott hat versprochen, das Gericht wird nie mehr eine weltweite Flut sein. Lokale Überschwemmungen und furchtbare Tsunamis hat es immer gegeben. Aber die Sintflut war eben eine weltweite Flut und nicht eine lokale Überschwemmung. Also dieser Regenbogen erinnert daran, dass der Herr Jesus seine Versprechungen alle einhält. Auch in seinem Gerichtshandel mit dieser Welt. Das ist so ganz anders, als man sich im Islam Allah vorstellt, als ein Gott, der an nichts gebunden ist, der auch Zusagen wieder ändern kann. Aber Gott hat sich an sein Wort gebunden. Er ist treu seinen Verheißungen. Auf ihn können wir zählen. Was er zusagt, das hält er gewiss. Und weiter sehen wir, er brüllt wie ein Löwe. Wir haben schon in Kapitel 5 gefunden, wie der Herr Jesus genannt wird, der Löwe aus dem Stamm Juda, der überwunden hat. Und es wird dann betont in Vers 6, es gibt jetzt keinen Aufschub mehr. Also Gott hat so lange gewartet in seiner Gnade mit dieser Welt. Und zwar so lange, bis die Menschen begannen, und sie tun es auch heute, zu spotten. Ihr habt immer von der Wiederkunft Christi gesprochen. Es sind schon 2000 Jahre vorbeigegangen. Er ist nie gekommen und er wird auch nie kommen. Schon vor vielen Jahren hat es ein Schauspiel gegeben, das heißt Warten auf Godot. Das ist etwas vom Langweiligsten, was man sich vorstellen kann. Das sind zwei Männer auf der Bühne und die reden miteinander den ganzen Abend. Sie warten auf Godot, aber er kommt nie. Und die schwatzen und reden, aber das Reden hat gar, es geht nicht darum, dass man jetzt versteht, was die sagen. Die reden, das hat keinen Sinn. Und Godot ist natürlich eine Anspielung auf God, Gott. Sie warten, aber er kommt nie. Ja? Aber hier wird gesagt, jetzt gibt es keinen Aufschub mehr. Und in 2. Petrus 3 lesen wir, dass in der Endzeit Spötter kommen, die sagen, wo ist die Verheißung seiner Ankunft? Und dann heißt es, Gott verzieht seine Verheißung nicht, wie es etliche für einen Verzug achten, sondern er ist langmütig, weil er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Aber es gibt ein zu spät und so wird hier gesagt, dass keine Frist mehr sein soll. Es wird manchmal übersetzt, dass keine Zeit mehr sein wird. Das ist falsch. Es ist nicht so, dass die Zeit einmal aufhört. Weil wir Geschöpfe sind. Raum und Zeit gehören untrennbar zusammen. Und wir sind Geschöpfe in Raum und Zeit hineingestellt. Und darum sind wir auch der Zeit unterworfen. Aber wir wissen, Gott ist Raum und Zeit nicht unterworfen. Er ist allgegenwärtig. Und für ihn gilt, bei dem Herrn sind 1000 Jahre wie ein Tag und ein Tag wie 1000 Jahre. Das heißt, Gott ist der Zeit objektiv nicht unterworfen. Und das macht eben klar, dass nur für Gott gilt, dass er nicht der Zeit unterworfen ist, aber Geschöpfe sind dem unterworfen. Auch Engel. Natürlich können die sich viel anders bewegen als wir. Zum Beispiel von dem Satan als Engel heißt es in Jesaja 14, dass er vorhat, über die Sterne Gottes hinauszugehen und seinen Thron aufzurichten. Das weist darauf hin, dass Engel sogar in kosmischen Dimensionen sich bewegen können, was uns ja nicht gelingt. Ich meine, der Sprung bis zum Mond war nicht schlecht, 1969, aber das war ein Drittel Lichtsekunden von hier weg. Also das war in dem Sinn kosmisch ein Katzensprung. Und nicht mal das. Aber eben Engel können sich anders bewegen. Nur sehen wir in Daniel 10, da kommt ein Engel 3 Wochen zu spät, weil er im Kampf mit dämonischen Engeln aufgehalten war. Der konnte nicht eben zu Daniel kommen, weil er aufgehalten war. Und der Satan selber muss auf Gottes Frage in Hiob 1, woher er kommt, antworten vom Umherstreifen auf der Erde und vom Umherwandeln auf ihr. Er ist nicht überall gleichzeitig. Wenn er in Indien ist, in Kalkutta, dann ist er nicht gleichzeitig in Rickenbach. Also, natürlich, es gibt so viele Dämonen, dass das Böse aktiv ist gleichzeitig auf der ganzen Erde. Aber auch Geistwesen sind Raum und Zeit unterworfen, nur Gott ist das nicht. Und darum wird es auch in der Ewigkeit, wird Zeit messbar sein. Und darum sagt auch Epheser 2, dass Gott vorhat, in den kommenden Zeitaltern den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade uns in Güte zu erweisen. Gott hat ein Programm für die Ewigkeit. Es wird nie langweilig werden. Ja, und Da hört Johannes noch etwas mehr, aber Gott sagt, nein, das muss nicht aufgeschrieben werden. Die Offenbarung der Bibel ist damit vollendet. Gott hat jetzt alles gesagt in seinem Wort, was uns gesagt werden muss. Also die Bibel ist damit, dann mit Offenbarung 22, abgeschlossen. Wir müssen nicht denken, da fehlt noch etwas. Alles, was mehr wäre, würde Gott sagen, das schreibe nicht. Die Bibel ist selbstgenügsam und in sich abgeschlossen. Darum brauchen wir auch keine neuen Offenbarungen mehr. Und wir sehen noch etwas Wichtiges, ganz Zentrales. Dieser andere Bote, der Herr Jesus als König der Welt, er hält ein geöffnetes Büchlein in der Hand. Und das ist ein Gegensatz zu dem Buch mit den 7 Siegeln. Das war nicht geöffnet. Aber dieses ist geöffnet. Und noch ein Gegensatz, es ist ein Büchlein. Und das Buch mit den 7 Siegeln war eben nicht ein kleines Buch, sondern ein großes Buch. Was ist dieses geöffnete Büchlein? Das ist Gottes Plan, den er schon längst geoffenbart hat. Schon im Alten Testament. Nämlich die Dinge, dieses Programm in den 7 Siegeln, das wird im Alten Testament nirgends erklärt. Diese 7 Siegelgerichte erfahren wir so nicht im Alten Testament. Das war ein geschlossenes Buch. Und ich habe ja schon erklärt, weil eben darin auch der besondere Fokus ist auf die abgefallene Christenheit, die unter das Gericht Gottes fällt. Und die Christenheit und die Gemeinde Gottes gehören eben zu den Geheimnissen im Neuen Testament. Das sind Wahrheiten, die im Alten Testament verborgen waren, aber erst im Neuen Testament geoffenbart wurden. In den Briefen von Paulus finden wir 8 Geheimnisse im Zusammenhang mit der Gemeinde, mit den wahren Gläubigen. Aber dann finden wir in den Gleichnissen des Herrn Jesus in Matthäus 13 und folgende, die Geheimnisse des Reiches der Himmel. Und da geht es ganz speziell um die Christenheit in den vergangenen 2000 Jahren. Zum Beispiel, der gute Same wird gesät auf den Acker. Matthäus 13 erklärt, der Acker ist die Welt. Und da geht dieser gute Same auf, aber dann kommt ein Feind und sät Lolch dazwischen. Ein Unkraut, das dem Weizen ähnlich ist und erst in der Schlussphase der Ausreife unterscheidbar ist. Und so hat der Herr angekündigt, dass die Christenheit eine totale Vermischung werden wird. Von wahren Gläubigen und nur von Bekennern. Das hat man alles im Alten Testament noch nicht gewusst. Das sind die Geheimnisse des Reiches der Himmel. Und dann gibt es in der Offenbarung auch das Geheimnis der 7 Sterne im Zusammenhang mit der Gemeinde. Dann auch das Geheimnis des Tieres, das Geheimnis Babylon, die falsche Kirche, als Geheimnisse. Aber eben, hier geht es um ein geöffnetes Büchlein. Und das ist eben ein Thema, das im Alten Testament schon bekannt war. Und warum ein Büchlein? Weil jetzt geht es hier in diesem Einschub um ein geografisch begrenztes Gebiet. Wir werden gleich sehen, in Kapitel 11 geht es um den 3. Tempel in Jerusalem. Und es geht um die Stadt Jerusalem. Das ist sehr, sehr begrenzt. Ja? Aber für Gott ist dieser Ort das geografische Zentrum der Welt. Wie Hesekiel 5, Vers 5 sagt, dies ist Jerusalem. Ich habe es mitten unter die Nationen gesetzt und Völker um es her. Diese Stadt am Knotenpunkt der 3 Kontinente Europa, Asien und Afrika, strategisch für die Weltmission einzigartig, das ist für Gott der Mittelpunkt der Welt. Der Inhalt des geöffneten Büchleins. Und wir haben gesehen, Johannes muss dieses Büchlein essen. Im Mund süß wie Honig, im Bauch bitter. In Jeremia 15 lesen wir, Vers 16, deine Worte waren vorhanden und ich habe sie gegessen. Und sie waren mir zur Wonne und Freude meines Herzens. Also das Lesen der Bibel wird verglichen mit Essen. Und so muss das Wort Gottes eben unsere geistliche Nahrung sein. Es gibt Leute, die begnügen sich mit einem Sonntagsbraten. Also nicht in der Wirklichkeit, ja, sondern wenn es um Geistliches geht. Die denken, eine Predigt am Sonntag, das reicht, aber persönliche Andacht, Bibellese, muss ich nicht machen am Morgen. Und persönliches Bibelstudium die Woche durch, muss ich nicht machen. Ist etwas so verrückt, wenn jemand nur am Sonntag einen Braten isst und dann die ganze Woche nichts. Nein, eben, wir müssen das Wort Gottes essen. Aber wir machen immer wieder die Erfahrung, wie Johannes, im Mund süß, im Bauch bitter. Nicht wahr, wenn wir so die Offenbarung studieren, es macht uns irgendwie glücklich zu sehen, der Herr hat die ganze Welt in der Hand, es entgeht ihm nichts, er hat alles festgelegt auf Stunde, Tag und Monat. Und wir dürfen wissen, das gilt auch für unser Leben. Der Herr hat wirklich unser Leben ganz in der Hand, auch das Timing unseres Lebens. Und darum müssen wir nicht Angst haben, wir verpassen. Es gibt ja Leute, die haben echt Angst, die verpassen etwas. Also so mit 20, 21, 22, die meinen, sie verpassen etwas mit dem Heiraten, oder? Nein, der Herr hat einen Plan. Und das kann man so richtig ruhig machen und nicht so verkrampft. Und das geht viel besser zum Heiraten. Ja, die so verkrampft heiraten wollen, das ist nicht gut. Das kommt nicht gut. Also mit der Hilfe des Herrn schon, ja. Aber eben, man kann es besser machen. Und so dürfen wir eben sehen, hier, der Herr hat alles in der Hand und wir sehen auch die Größe und Herrlichkeit des Herrn Jesus, das Lamm Gottes, der Löwe aus dem Stamm Juda. Und dieser, sein Angesicht strahlt wie die Sonne, Fuß auf dem Meer und den anderen auf der Erde. Aber dann sehen wir, und diese Menschen, die auf das Gericht Gottes hindurchgehen. Und dann die Ewigkeit des Gerichts vor ihnen. Dann wird unser Bauch bitter. Das ist eine ganz eigenartige Mischung, nicht wahr? Die wir beim Bibellesen erfahren. Diese Dinge, die uns Schmerzen bereiten. Innerlich, wie Paulus auch sagt in Römer 9. Ich habe einen beständigen Schmerz im Blick auf mein jüdisches Volk. Auf die nicht gerettet sind. Dass sie doch errettet werden könnten. Aber auf der anderen Seite kann der gleiche Mann sagen in 2. Korinther 4, uns alle Zeit freuend. Es geht. Im Mund süß, im Bauch bitter. Und schon kommen wir zu Kapitel 11. Und es wurde mir ein Rohr, gleich einem Stab gegeben, und gesagt, steh auf und miss den Tempel Gottes und den Altar und die darin anbeten. Und den Hof, der außerhalb des Tempels ist, wirf hinaus und miss ihn nicht. Denn er ist den Nationen gegeben worden und sie werden die heilige Stadt zertreten, 42 Monate. Und ich werde meinen zwei Zeugen Kraft geben und sie werden weissagen, 1260 Tage mit Sacktuch bekleidet. Dies sind die zwei Ölbäume. Und die zwei Leuchter, die vor dem Herrn der Erde stehen. Und wenn jemand sie beschädigen will, so geht Feuer aus ihrem Mund und verzehrt ihre Feinde. Und wenn jemand sie beschädigen will, so muss er also getötet werden. Diese haben Gewalt, den Himmel zu verschließen, auf dass während der Tage ihrer Weissagung kein Regen falle. Und sie haben Gewalt, über die Wasser sie in Blut zu verwandeln und die Erde zu schlagen mit jeder Plage, so oft sie wollen. Und wenn sie ihr Zeugnis vollendet haben werden, so wird das Tier, das aus dem Abgrund heraufsteigt, Krieg mit ihnen führen und wird sie überwinden und sie töten. Und ihr Leichnam wird auf der Straße der großen Stadt liegen, welche geistlicherweise Sodom und Ägypten heißt, wo auch ihr Herr gekreuzigt wurde. Und viele aus den Völkern und Stämmen und Sprachen und Nationen sehen ihren Leichnam 3 Tage und einen halben und erlauben nicht, ihre Leichname ins Grab zu legen. und die auf der Erde wohnen, freuen sich über sie und frohlocken und werden einander Geschenke senden. Weil diese, die zwei Propheten, die quälten, welche auf der Erde wohnen. Und nach den 3 Tagen und einem halben kam der Geist des Lebens aus Gott in sie und sie standen auf ihren Füßen. Und große Furcht fiel auf die, welche sie schauten. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel zu ihnen sagen, steiget hier herauf. Und sie stiegen in den Himmel hinauf in der Wolke und es schauten sie ihre Feinde. Und in jener Stunde geschah ein großes Erdbeben und der 1/10 der Stadt fiel. Und 7000 Menschennamen kamen in dem Erdbeben um. Und die übrigen wurden voll Furcht und gaben dem Gott des Himmels Ehre. Und dann ist dieser Einschub abgeschlossen. Es geht dann weiter. Das 2. Wehe ist vorüber. Siehe, das 3. Wehe kommt bald. Und der 7. Engel posaunte. Also, jetzt sehen wir, Johannes sieht die Stadt Jerusalem. Das ist die Stadt, von der es in Vers 8 heißt, wo auch ihr Herr gekreuzigt wurde. Der Herr Jesus wurde vor den Toren Jerusalems gekreuzigt auf Golgatha und bald danach, in den 40er Jahren, hat man einen 3. Mauerring gebaut in Jerusalem und dann kam Golgatha in die Stadt Jerusalem hinein. Also, dort in dieser Stadt wurde der Herr gekreuzigt. Aber diese Stadt wird hier nicht genannt Jerusalem, die Gründung des Friedens, sondern geistlicherweise Sodom und Ägypten. Es ist ja interessant, dass die homosexuellen Bewegung unbedingt darauf aus ist, in Jerusalem so Umzüge machen zu können. Unbedingt in dieser Stadt. Und hier wird gesagt von dieser Stadt, geistlicherweise ist sie Sodom. Und auch Ägypten. Ägypten ist die Stadt der Götzen. Eben wo man sich nicht um den wahren Gott kümmert, sondern sich andere Götter erwählt hat. Und so sehen wir hier Jerusalem in seinem gerichtsreifen Zustand. Aber Gott gibt ein Zeugnis durch 2 Zeugen. Es wurde schon gesagt, das ist Mose und Elia. Also, das steht so nicht hier. Und wenn man fragt, ja, wie kommt man auf die Idee, dass es Mose und Elia ist? Ja, es heißt, Vers 6, sie haben Gewalt, den Himmel zu verschließen, auf dass während der Tage ihrer Weissagung kein Regen falle. Wie lange weissagen sie? 1260 Tage, Vers 3. Das sind 3,5 Jahre. Ja, und bei Elia war das so. Jakobus 5 sagt, er hat gebetet und der Himmel wurde 3,5 Jahre verschlossen. Ja, da ist eine Parallele da. Ja, und Mose, ja, es steht ja hier in Vers 6 am Schluss, sie haben Gewalt über die Wasser, sie in Blut zu verwandeln. Und die Erde zu schlagen mit jeder Plage, so oft sie wollen. Das hat doch Mose getan, Wasser in Blut verwandeln. Jawohl. Aber steht hier, der eine verschließt den Himmel und der andere macht Wasser zu Blut. Nein, beide. Beide tun, was Elia tat, beide tun, was Mose tat. Das heißt, es sind Propheten, also Boten Gottes, die den Charakter tragen von sowohl Elia als auch Mose. Das Alte Testament wird ja manchmal genannt, das Gesetz und die Propheten. So spricht der Herr Jesus vom Alten Testament in Lukas 16. Und so zeigt eben dieser Hinweis auf Mose, Vertreter des Gesetzes, Elia, Vertreter der Propheten, dass diese 2 Zeugen eben das Zeugnis des Alten Testaments in Jerusalem auf den Leuchter stellen. Das Gesetz und die Propheten, das jüdische Volk hat bis heute. Aber die Masse in Israel ist abgefallen. Es ist ja eine Minorität in Israel, die sich überhaupt als orthodox bezeichnet. Der viel größere Teil ist liberal, agnostisch, atheistisch. Und wenn man in die Ben-Yehuda-Straße geht in Jerusalem, dann sieht man die postmoderne Jugend genauso wie bei uns. Hoffnungslos und Vergnügungssucht. Oder wenn man in das Einkaufszentrum Mifratz geht, das Golf-Einkaufszentrum in Haifa, sieht man die hoffnungslose, postmoderne Jugend ohne Perspektive. Ja, und so werden sie ein Zeugnis ablegen in dieser Zeit in Jerusalem. Es geht ja um das geöffnete Büchlein. Das ist der Fokus. Und jetzt stellt sich die Frage, aber in welchen 3,5 Jahren? Nicht wahr? Daniel 9 spricht ja von 7 Jahren, die vor der Wiederkunft Christi eine ganz besondere Rolle spielen wird. Die 70. Jahrwoche von Daniel. Und zur Hälfte, in der Mitte dieser 7 Jahre, steht in Daniel 9, 27, wird der kommende Diktator von Europa bewirken, dass man in Jerusalem nicht mehr opfern kann. Das wird so geschehen, der Antichrist, der falsche Messias in Israel, wird ein Götzenbild herstellen. In Kapitel 13 werden wir sehen, ein Götzenbild, das sprechen kann. Und das wird er auf den Tempelplatz in Jerusalem aufstellen, in den dritten Tempel, und dann kann man nicht mehr opfern, weil der Tempel unrein ist. Und so steht in Daniel 9, 27, er wird einen festen Bund schließen mit den vielen, mit der Masse des jüdischen Volkes, für eine Jahrwoche, 7 Jahre. Und zur Hälfte der Jahrwoche wird der Schlacht- und Speisopfer aufhören lassen, um den verwüstenden Gräuel aufzustellen. Also, nach 3,5 Jahren wird der Antichrist eben dieses Gräuelbild auf dem Tempelplatz aufstellen. Und in Matthäus 24, 15 haben wir gesehen, wenn ihr den Gräuel der Verwüstung, von welchem durch den Propheten Daniel geredet ist, stehen seht an heiligem Ort. Wer es liest, der beachte es, dass alsdann die, welche in Judäa sind, auf die Berge fliehen. Und so weiter, das haben wir gelesen. Das heißt also, da werden die letzten 3,5 Jahre der großen Drangsal beginnen. Aber jetzt wird ja hier gesagt, die werden weissagen 1260 Tage, 11 Vers 3. Das sind genau 3,5 Jahre, wenn man die Monate zu 30 Tagen rechnet. Nicht wahr? Sind das nun die ersten 3,5 Jahre oder die zweiten 3,5 Jahre? Es gibt einen Schlüssel dazu. Die weissagen 1260 Tage. Und dann werden sie getötet. Und nach 3,5 Tagen werden sie auferstehen und entrückt werden, in den Himmel hinaufsteigen. Aber der Herr Jesus wird ja genau am Ende der zweiten 3,5 Jahre wird er kommen. Und als Richter der Welt, dann ist fertig. Dann können die Menschen nicht mehr machen, was sie wollen. Aber das geht ja über diese 3,5 Jahre hinaus. Und das zeigt uns, es geht hier um die ersten 3,5 Jahre. Nach der Entrückung. Ja, also, die werden da dieses Zeugnis in Jerusalem ablegen. Das jüdische Volk erinnert an seine Verpflichtung an das Gesetz und die Propheten. Das werden also 2 sein, die zu diesen 144.000 gehören. Die missionieren in Jerusalem. Und die anderen werden auch im ganzen Land missionieren. Nur sagt der Herr in Matthäus 10, ihr werdet mit den Städten Israels nicht zu Ende kommen, bis der Sohn des Menschen kommt. Ja, und wir sehen, 3,5 Jahre wird es nicht mehr regnen, wie damals bei Elia. Und sobald die Zeit abgelaufen ist, werden sie getötet. George Whitefield wurde einmal fast vom aufgebrachten Pöbel umgebracht. Und später schrieb er wohl in seinem Notizbuch: Es ist unglaublich, wie unsterblich die Auserwählten sind, wenn ihre Zeit nicht gekommen ist. Ist doch schön, oder? Und das ist auch da. Niemand kann etwas ausrichten gegen diese zwei Zeugen. Aber wenn nach Gottes Plan die Zeit erfüllt ist, dann können sie sterben. Und das kann uns auch irgendwie immer wieder diese Ruhe geben, dieses Wissen, Gott hat einen Plan. Und er hat sogar in sein Buch eingeschrieben, die Anzahl der Tage, die wir auf dieser Erde verbringen sollen. So steht es im Psalm 139. Meinen ungeformten Knäuel sahen deine Augen. Und dann wird von den Lebenstagen gesprochen, die eingeschrieben waren in dein Buch, als noch keiner von ihnen war. Und so habe ich auch einmal eine Beerdigung abgehalten. Da habe ich vorher noch auf dem Computer durchgerechnet, wie viele Tage die Person gelebt hatte. Und dann habe ich erklärt, und jetzt ist dieser Tag gekommen, von Gott schon im Buch des Lebens festgelegt und jetzt wurde abberufen in die Ewigkeit. Also wir sind wirklich ganz in Gottes Hand und das macht uns zuversichtlich, das macht uns nicht unvorsichtig. Das heißt nicht, dass man über die Straße geht, ohne zu gucken, ja? Gott hat uns eine persönliche Verantwortung gegeben und die ist nicht aufgehoben durch seine Majestät, wie er über dem Leben steht. Aber wir dürfen eben im Aufblick auf den Herrn wissen, es ist alles in seiner Hand. Und genau nach 1260 Tagen werden sie getötet und das wird die Welt freuen. Wenn diese Zeugen weg sind, ja? Und zwar so freuen, dass sie wie Weihnacht feiern, ja? Die schicken einander Geschenke oder Purim, ja? Das Buch Esther spricht ja von dem Fest, wo man sich dann Geschenke machte. Die werden sich Geschenke schicken. Allerdings in früheren Zeiten hat man über diese Stelle gelacht. Und gesagt, seht ihr, wie falsch die Bibel ist. Da werden die getötet, Vers 8. Ihr Leichnam wird auf der Straße der großen Stadt liegen. Also auf einer Straße in Jerusalem. Welche geistlicherweise Sodom und Ägypten heißt, wo auch ihr Herr gekreuzigt wurde. Und viele aus den Völkern und Stämmen und Sprachen und Nationen sehen ihren Leichnam 3 Tage und einen halben und erlauben nicht, ihre Leichname ins Grab zu legen. Und die auf der Erde wohnen, freuen sich über sie und verlocken und werden einander Geschenke senden. Wie kann das sein, dass Völker und Stämme der Welt diese beiden Leichen auf der Straße in Jerusalem sehen? Das geht ja gar nicht. Ja gut, die haben noch nichts gewusst von Fernsehen und noch weniger von Internet. Aber es ist doch eindrücklich, das steht so in der Bibel. Das setzt Technologie voraus, die es früher nicht gab. Da wird die mit Webcam, ja, werden die diese Leichen da auf der Straße sehen. Und dann werden die auferstehen, Vers 11, und werden entrückt werden. Steiget hier herauf. Und sie stiegen in den Himmel hinauf, in der Wolke. Was ist das? Die Wolke. Das ist die Schechina. Ich war, der Herr Jesus ist bei der Himmelfahrt in Apostelgeschichte 1, ist er aufgefahren und dann heißt es, dass eine Wolke ihn aufnahm. Und darum steht in 1. Timotheus 3, Vers 16, aufgenommen in Herrlichkeit. Nicht aufgenommen in die Herrlichkeit, sondern aufgenommen in Herrlichkeit. Die Schechina wird eben im Alten Testament genannt, die Herrlichkeit des Herrn. Und als der Herr auffuhr und dann von dieser Wolke aufgenommen wurde und nicht mehr gesehen wurde, der wurde aufgenommen in Herrlichkeit. Und so werden auch die eben in den Himmel hinaufgehen, in der Wolke. Und so können wir sagen, in der Bibel gibt es ganz verschiedene Entrückungen. Wir kennen schon lange die Entrückung von Henoch, vorsintflutlich, der siebte nach Adam. Wir kennen die Entrückung von Elia, dann die Entrückung des Herrn Jesus, die Entrückung der Gemeinde, die Entrückung dieser zwei Zeugen und es gibt noch mehr. Ja, und dann bleibt natürlich noch in Kapitel 11, das haben wir bis jetzt übergangen, Johannes muss den Tempel Gottes messen. Das heißt also, in Jerusalem wird dann ein Tempel Gottes stehen. Und das macht klar, der dritte Tempel muss gebaut werden. Das ist ein Traum von 2000 Jahren. Man hat im Judentum durch die Jahrhunderte hindurch täglich gebetet, Yehi Retzon Lefanecha, Sheyibaneh Habayit Bimherut Bimenu, möge es dein guter Wille sein, dass der Tempel wieder gebaut wird in Eile in unseren Tagen. Und Gott hat nicht geantwortet, durch 2000 Jahre hindurch. Aber Offenbarung 11 spricht, in dieser letzten Zeit des Endes wird ein Tempel Gottes stehen. Und in 2. Thessalonicher 2 heißt es vom Antichristen, er wird sich in den Tempel Gottes setzen und sagen, er sei Gott. So wird er den Tempel verunreinigen. Und darum werden dann die Opfer gestoppt werden für 3,5 Jahre. Und er wird auch das Götzenbild aufstellen und so den Tempel verunreinigen. Aber Johannes muss diesen Tempel ausmessen mit einem Rohr, von Gott gegeben. Und das Ausmessen von Gott angewiesen, weist eben darauf hin, dass Gott dieses Gebäude anerkennt. Das sehen wir auch in Hesekiel 40, wo dann der Tempel in seinem Ausbau im tausendjährigen Reich beschrieben wird. Da muss Hesekiel auch das Ganze ausmessen mit einem Rohr. Und so bedeutet dieses Ausmessen eben die Anerkennung Gottes. Gott wird diesen Tempel anerkennen und darum heißt er in 2. Thessalonicher 2 der Tempel Gottes. Nicht einfach der Tempel der Juden, der Tempel Gottes. Aber wir sehen, dass er dann den Nationen übergeben wird. Der äußere Vorhof wird hinausgeworfen und die Heiden werden die heilige Stadt zertreten 42 Monate. Das sind wieder 3,5 Jahre. Und zwar bezieht sich Vers 1 und 2 eben auf diese zweiten 2,5 Jahre, wenn der Tempel verunreinigt ist und die Heiden ihn zertreten werden. Und ab Vers 3 bis 13 haben wir das Zeugnis der zwei Zeugen während der ersten 3,5 Jahre. Und so haben wir zusammen die 7 Jahre. Wir gehen weiter, Vers 14. Das zweite Wehe ist vorüber. Siehe, das dritte Wehe kommt bald. Und der siebte Engel posaunte. Und es geschahen laute Stimmen in dem Himmel, welche sprachen, das Reich der Welt unseres Herrn und seines Christus ist gekommen. Und er wird herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die 24 Ältesten, die vor Gott auf ihren Thronen sitzen, fielen auf ihre Angesichter und beteten Gott an und sprachen, wir danken dir, Herr, Gott Allmächtiger, der da ist und der da war, dass du angenommen hast, deine große Macht und angetreten deine Herrschaft. Und die Nationen sind zornig gewesen. Und dein Zorn ist gekommen. Und die Zeit der Toten, um gerichtet zu werden. Und den Lohn zu geben deinen Knechten, den Propheten und den Heiligen und denen, die deinen Namen fürchten, den Kleinen und den Großen. Und die zu verderben, welche die Erde verderben. Und der Tempel Gottes im Himmel wurde geöffnet und die Lade seines Bundes wurde in seinem Tempel gesehen. Und es geschahen Blitze und Stimmen und Donner und ein Erdbeben und ein großer Hagel. Also wir sehen, die siebte Posaune wird geblasen und es geschieht nichts. Aber es ist ganz klar, weil eben der Inhalt der siebten Posaune, das sind dann die sieben Schalen und die werden erst in Kapitel 15 beziehungsweise dann 16 beschrieben. Jetzt haben wir wieder einen prophetischen Einschub und darum steht auf unserem Blatt, die siebte Posaune wird geblasen, 11, 14 bis 15a und dann kommt eben die Hintergrundprophetie, 11, 15b. Die 24 Ältesten beten den Herrn der Welt und den Messias an. Und dann haben wir gesehen, dann wird die Bundeslade im Himmel gesehen. Und dann kommt Kapitel 12, die Frau mit der Sternenkrone. Kapitel 13, das Tier aus dem Meer. Dann das Tier aus der Erde. Dann die 144.000 auf dem Berg Zion. Und so weiter und so fort. Ein riesenlanger Einschub bis Kapitel 15, Vers 8. Aber das ist ganz wichtig, eben um diese Zeit des Gerichtes zu verstehen. Also mit der siebten Posaune ist eigentlich das Ende nicht eingeläutet, sondern angeblasen. Und darum sagen sie, das Reich der Welt unseres Herrn und seines Christus ist damit gekommen. Sie beten Gott an. Das sind die Erlösten, die Gemeinde im Himmel und nur nebenbei gesagt, ist es interessant, wenn man genau liest, Vers 15, das Reich der Welt unseres Herrn und seines Christus ist gekommen und er wird herrschen. Wer er? Wir würden doch grammatikalisch sagen, jetzt müsste man weiterfahren und sie werden herrschen. Sie sind die Herrschaft des Herrn und seines Christus gekommen. Aber der Satz geht weiter und er wird herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das ist nicht so einmal in den Schriften von Johannes. Das muss man auch gut darauf achten, wenn man die Johannesbriefe liest. Wie man liest und plötzlich denkt man, war doch jetzt die Rede vom Vater oder vom Sohn. Und das geht irgendwie so ineinander über. Und das ist eben, um zu betonen, dass es nur einen Gott gibt. Die Bibel lehrt ganz klar, dass in der Gottheit drei Personen sind. Der Vater ist nicht der Sohn. Und der Sohn ist nicht der Vater. Und der Vater ist nicht der Heilige Geist und so weiter. Aber die Einheit des einen Gottes wird gerade in solchen Versen deutlich. Das Reich der Welt unseres Herrn und seines Christus ist gekommen und er wird herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und ich möchte schließen mit dem Hinweis auf die Bundeslade. Wir haben jetzt so viele Tempelgeräte schon gesehen im Himmel. Wir haben von dem siebenarmigen Leuchter gesprochen in Kapitel 4. Ich habe nicht erwähnt auch das Waschbecken. Das eherne Meer wird in Kapitel 4 erwähnt vor dem Tempelhaus. Dann haben wir gesehen das goldene Rauchfass. Der goldene Räucheraltar, auch die Hörner wurden speziell erwähnt, das Rauchwerk. Und wir haben gelesen von den sieben Posaunen, gemeint sind da die sieben silbernen Posaunen. Und jetzt lesen wir von der Bundeslade im Himmel. Das ist die Originale, von der Moses damals am Horeb eine Kopie erstellen musste, nach der Vorlage, die ihm auf dem Berg gezeigt worden war. Und die Frage kommt immer wieder, wo ist die Bundeslade? Israel hat keine Bundeslade mehr. Aber im Himmel ist die Bundeslade. Und Gott hat nicht vergessen, was er für Abmachungen gemacht hat mit Israel. Er bleibt allen seinen Zusagen und Verheißungen treu. Und darum wird hier plötzlich die Bundeslade im Himmel gesehen. Auch wenn Israel als Volk versagt hat, aber Gottes Zusagen, die bleiben. Und seine Bundeslade ist immer noch original im Himmel vorhanden. Aber noch mehr. Der Hebräerbrief lehrt uns ja, dass der Herr Jesus sein Opfer vollbracht hat und dann vor Gott erschienen ist mit seinem Blut. Und so ist der Herr Jesus eben vor Gottes Thron, vor der himmlischen Bundeslade erschienen, so wie im Alten Testament am Yom Kippur der hohe Priester mit dem Blut des Opfers erschien und auf die Bundeslade sprengte. Die Bundeslade ist eigentlich Gottes Gerichtsthron. Denn da drin sind die 10 Gebote. Und die 10 Gebote sind von uns Menschen gebrochen. Also Gott ist gerecht und er muss richten. Und darum besteht ja der Deckel aus 2 Cherubim. Und Cherubim sind Gerichtsengel, die Gottes Gerechtigkeit verteidigen. Darum waren es Cherubim, die den Zugang für Sünder verschlossen zum Baum des Lebens, nachdem der Mensch hinausgetan war aus der Gemeinschaft Gottes. Also, und in 2. Mose 25 lesen wir, die Cherubim, die müssen die Angesichter gegen den Deckel richten. Ja, dorthin, wo die 10 Gebote sind. Das ist Gottes Gerichtsthron. Und die Bundeslade, die da gesehen wird, bestätigt, Gott muss diese Welt richten, weil sie seine Gebote gebrochen hat. Aber wir wissen, der Herr Jesus ist vor Gott erschienen, Hebräer 9, mit seinem Blut. Und darum spricht sein Blut in der Gegenwart für uns, die wir an ihn glauben. Und dadurch ist Gottes Gerichtsthron für uns der Thron der Gnade geworden. Und darum steht in Hebräer 4 am Schluss, dass wir Freimütigkeit haben und hinzutreten sollen zu dem Thron der Gnade. Für uns ist dieser Thron des Gerichts ein Thron der Gnade geworden, weil der Herr Jesus alles gut gemacht hat. Aber für die, die dieses Blut nicht angenommen haben, ist es eine Katastrophe. Und darum wird hier die Bundeslade im Himmel gesehen. Und dann Blitze und Stimmen und Donner. Für eine Welt, die das Opfer ablehnt, gibt es nur noch Gericht. Und dann würden wir nächstes Mal weiterfahren mit Kapitel 12, 13 und so weiter. Ich möchte zum Schluss noch mit uns beten. Herr Jesus, wir möchten dich preisen, dass du uns dein Wort gegeben hast. Und wir danken dir, dass wir in dieser Zeit des Endes leben dürfen, wo wir sehen, wie sich die Dinge erfüllen, die prophetischen Ankündigungen, und wir dürfen auch darüber hinausschauen, was in der Zukunft kommen wird. Herr Jesus, danke, dass wir dich jeden Tag erwarten dürfen zur Entrückung. Und wir bitten dich, dass du uns hilfst, wirklich bereit zu sein, und dass wir diese Zeit, die jetzt noch bleibt, wirklich nutzen, um Menschen für dich zu gewinnen, mit dir zu leben, für dich da zu sein und wirklich in Hingabe an dich voranzugehen. Amen.